7 Jahre nach Somehow Palpatine Returned ist Star Wars tatsächlich zurückgekehrt auf eine Kinoleinwand. Und ich persönlich habe das Gefühl, this is not the way. Aber wie viel wir im Gesamten zu The Mandalorian und Grogu stehen, das klären wir jetzt in einem Streitgespräch, eventuell in einem freundlichen Gekabbel. Eventuell sind wir uns auch viel einiger, als die meisten da draußen eigentlich glauben, wovon ich eigentlich ausgehe. Und das in einer neuen Ausgabe. Schön in der Früh. Ich bin noch ein bisschen müde. Mein Podcast-Partner ist auch ziemlich müde. Es ist egal. Wir sind hier, weil solange Star Wars irgendwie noch auf dem letzten Loch pfeift, sind wir auch zur Stelle und stellen uns dieser Verantwortung, die wir zumindest als Oldschool-Star Wars-Fans noch irgendwo haben. Marco, hi. Freut mich, dass du wieder hier bist. Freut mich, dass ich wieder hier bin. Freut mich, dass wir hier sind bei Nerd und Kultur.
Ja, hi. Ich bin auch noch hi. In diesem Morgenmodus. Ich muss erstmal wieder zu mir kommen. Ich habe gestern Abend meine Du hast hi gesagt. Ich antworte nur in dem Duktus, wie du angefangen hast. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin auch müde. Ich habe innerlich eigentlich das Thema jetzt für mich abgekocht, jetzt wo ich mein Review veröffentlicht habe gestern Abend. Aber wir haben jetzt hier den extra langen Talk. Aber wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen unsere Live-Show in Berlin im Experian bei dir. Bei, wie heißt es nochmal? Alle Disclaimer wurden disclaimed oder werden disclaimed?
Werden sie in der Show.
Ja, genau, weil sagen tust du ja immer wurden. Als eigentlichen Satz. Aber stimmt, werden. So, alle Disclaimer werden disclaimed. Das sind jetzt unsere Disclaimer hier. Da werden wir noch sehr viel über Star Wars reden. Also, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr über so viel Star Wars. Also, selbst zu Endor-Zeiten habe ich nicht so viel Star Wars um mich herum gehabt. Mm. Und ich bin froh, wenn das dann schon wieder so ein bisschen runterkocht und ich dann mich wieder anderen Themen widmen kann. Und deswegen muss ich noch so ein bisschen meinen Mut finden.
Ja. Yeah. Wir sind jetzt da angekommen. Ich meine, es gab jetzt wirklich eine extrem lange Kinopause von Star Wars. Also für mich ehrlich gesagt eine Pause, die so viel länger war, als ich dachte, dass es sie geben wird, als klar wurde, dass Disney Star Wars gekauft hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, als die Nummer losging, gab es erstmal jedes Jahr ein Star Wars Kinofilm, bis der erste Flop am Start war. Also es gab ja Force Awakens 2015, 2016 Rogue One, 2017 The Last Jedi, 2018, nee, warte, nein, Quatsch.
Doch, 2018 Solo, das war der erste Flop, und dann 2019 Rise of Skywalker.
Rise of Skywalker, aber kam Solo, ja, stimmt, Solo kam nach The Last Jedi. Ja. Und nach Solo haben die ja erstmal diese ganzen Star Wars Story Filme auf Eis gelegt, weil Boba Fett sollte ursprünglich ein Star Wars Story Film werden, Obi-Wan sollte ursprünglich ein Star Wars Film werden, also der Ewan McGregor sagt sogar, das sollte eventuell eine Trilogie geworden sein, und vieles davon hat man dann verarbeitet zu Star Wars Serien. Und ja, das merkt man auch, dass das so eine ursprüngliche Idee war für einen Film, und dann wurde das irgendwie zu einer Streaming-Show, hat nicht wirklich dramaturgisch gepasst, aber wurscht. Das eine, was damals kam, nach Rise of Skywalker, was gefühlt die komplette Star Wars Fanbase geeint hat, war The Mandalorian. Als die erste Season von The Mandalorian rauskam, hatte ich persönlich das Gefühl, das ist dieses eine Star Wars Projekt, wo sich niemand die Köpfe einschlägt, wo OG-Fans, Prequel-Fans, Sequel-Fans, irgendwie jeder hat Spaß mit dieser ersten Season von The Mandalorian, weil es einfach nur diese Welt, diese Unterwelt von Star Wars ein bisschen beleuchtet. Es ist nicht dieses große, wir kämpfen hier um die Galaxis, es ist einfach Lore, es ist nonverbales Storytelling, es ist Back to the Roots, Western meets Eastern, das heißt, der ist ein bisschen Samurai, der ist ein bisschen Revolverheld, und es ist ja auch so ein bisschen diese klassische Anime-Story mit dem kleinen Baby, das man beschützen muss und seine Seele findet als jemand, der eigentlich Leute für Geld erschießt und so weiter. War cool, war richtig toll, aber dann ging diese Serie eventuell eine Season zu lang. Und hier sind wir angekommen. Jetzt haben wir einen Kinofilm, Wie stehen wir denn dazu, dass es überhaupt einen Kinofilm vor The Mandalorian gibt und erst recht zu diesem Zeitpunkt? Und ist es die richtige Wahl für die Rückkehr ins Kino für Star Wars?
Du hast jetzt sehr viel gesagt. Ich finde, eine wichtige Sache muss man noch dazu sagen. Das ist ein sehr fließender Übergang, was Film war und was dann zur Serie wurde und wie das entstanden ist. Weil das sind oft Köpfe im Hintergrund immer gerollt, also Creative-Köpfe. Mm. Komplett Austausch. Wir hatten ja lange Podcasts schon drüber gemacht, von Drehbuchautoren, gerade bei Obi-Wan zum Beispiel. Der Boba Fett-Film ist halt entstanden parallel zu The Mandalorian. Und The Mandalorian hätte eigentlich mal eine Boba Fett-Serie sein sollen. Das war zumindest die Idee. Und das hat man dann gescrappt und hat sich dann für The Mandalorian entschieden. Und Book of Boba Fett ist entstanden, weil sie eine Zwischenstaffel gebraucht haben, nicht weil der Boba Fett-Film nicht entstanden ist. Das ist alles so nichts miteinander. Es ist alles sehr wild im Hintergrund. Und Streaming wurde halt sehr schnell sehr wichtig. Und The Mandalorian war die Aushängeschild-Serie von Disney Plus. Das ist wichtig zu wissen. 2019 war das, hast du recht. Wenn wir den Brücke zu heute schlagen, muss ich aber sagen, haben wir nicht eigentlich das gekriegt, was wir alle wollten? Weil ich weiß doch, wie 2019 jeder gesagt hat, und wir erinnern uns, das war halt die Zeit von The Rise of Skywalker. Hey, das ist doch die Serie, die wir, warum ist das nicht im Kino? Warum ist das, nicht sogar nach Rise of Skywalker rausgekommen? Rise of Skywalker kam im Dezember?
Es ist parallel raus. Also während der noch im Kino lief, ja. waren glaube ich die ersten 2-3 Episoden schon auf Disney Plus verfügbar. So
im englischen Raum. Ich habe
ja später, genau, oder? Genau. Ich habe es auch nicht irgendwie vorher gesehen. Ich habe es natürlich erst viel viel später geguckt.
Ich auch. Also ich wüsste nicht, wo ich es hätte früher sehen sollen. Aber ich meine, es war Ende Dezember.
Aber es kam ja fast zeitgleich raus, weil ich weiß, wenn du dir die Junket-Interviews angeguckt hast zu The Rise of Skywalker, wurden ja Daisy Ridley und Co. schon bombardiert mit Fragen zu Baby Yoda. Also das war fast zeitgleich. Da gab es ja diese Star Wars Celebration. Oder die Disney Expo, eins von beiden, wo auch der erste Trailer gelauncht wurde zu The Mandalorian, der richtig geil war, wo nicht ein einziges Wort zu hören ist. Mhm. Und am Ende siehst du einfach nur irgendjemanden, der in Carbonit eingefroren ist und so weiter. Also es war ziemlich cool. Und um die Brücke zu schlagen, ja, etwas derartiges, High Budget mit einer guten Story, würde ich schon sehr gerne im Kino sehen. Aber Mandalorian, was Mandalorian und Andor ja gemeinsam haben und sehr unterscheidet von anderen Star Wars Serien, ist das Gefühl, das wurde als Serie konzipiert. Mhm. Andor und Mandalorian, finde ich persönlich, sind von den Live-Action-Dingern die einzigen Dinger, die sich anfühlen wie tatsächliche Serien.
Ja, bin ich bei dir.
Also die anderen Sachen fühlen sich irgendwie an wie halbgekochte. Teilweise finde ich die ja beschissen, teilweise finde ich die einfach nur nicht gut, teilweise finde ich die okay. Also bei Book of Boba Fett gab es Momente, die ich mochte, wirklich. Aber selbst die okay sind, fühlen sich nie an wie Serien.
Das sind immer große Filme.
Ja, also mit einer ganz schrägen Dramaturgie, was ja auch voll häufig das Marvel-Problem ist bei diesen Marvel-Serien. Genau. Also bei Marvel ist es die am besten als Serie funktioniert, Loki und WandaVision. Das sind die beiden, weil die sind tatsächlich als Serien konzipiert. Das eine ist als Miniserie konzipiert, wo sie ja wirklich jede Folge eine andere Sitcom tackeln. Deswegen ist es halt, das kannst du nur in Serienform machen, dass das so gut funktioniert. Und Loki ist eine Serie mit 2 Staffeln sogar. Aber alles andere hast du über das Gefühl, ist das ein aufgeblasener Marvel-Film mit Füller? Und die Dramaturgie funktioniert so gar nicht in Serienform. Mhm. Und deswegen, Mandalorian und Andor haben da Überraschung, Überraschung, sind die 2 beliebtesten Star Wars-Serien, weil sie sich anfühlen wie Serien. Sie sind zwar extrem unterschiedlich. Das eine ist so ein sehr, sehr nischiges, intelligentes Politthriller-Ding, das unglaublich stark ist und auch für eine Award-Season geeignet ist und schon fast, ja, es hat HBO-Qualität. Und das andere ist trotzdem, wenn wir als Kinder uns eine Star Wars Serie erträumt hätten, wäre es sowas wie The Mandalorian Season 1 und 2.
Ja.
Und beides hat absolut eine Daseinsberechtigung und beides erfüllt genau den Job, den die sich als Auftrag gestellt haben.
Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, und du implizierst ja jetzt schon, dass die dritte Staffel das nicht ganz erreicht. Darüber haben wir auch lange hier schon geredet, aber noch mal in kurz. Wir sind keine Freunde der dritten Staffel. Ich glaube, niemand ist das. Ich habe auch niemanden davon reden hören. Oh, ich wundere mich jetzt aber, wie der große Plot auf Mandalore wohl weitergeht.
So. Es gibt Momente erneut. Es gibt Momente in Season 3, die ich mag. Was ich an Season 3 mag, ist tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr von der mandalorianischen Kultur mitkriegen. Weil in Season 1 war das so ein großes Thema. Und in Season 2 war es halt mehr die Cameo-Show. Und das kann ich sagen, in Season 2 taucht ja Bo-Katan auf. Und die fühlt sich aber an, genauso wie der Auftritt von Boba Fett und der Auftritt von Ahsoka. Super cool, aber es ist halt da, damit man sagen kann, cooler Charakter aus einer anderen Serie. Aber dass Bo-Katan einen richtigen Arc kriegt und zum Maincast gehört, hat funktioniert, weil es eine mandalorianische Geschichte ist. Mein Problem mit Season 3 ist die absolute Richtungslosigkeit, weil Season 1 und 2 hatten eine ganz klare Story, und zwar das Muppet-Baby muss zu den Jedi gebracht werden. Aber es tut dem Mandalorianer mehr und mehr weh, ihn abzugeben. Was ein Job ist, wird im Grunde genommen sein Kind und jemanden, den er lieb hat. Und deswegen, ich finde ja Season 1 jetzt so in Retrospektive immer noch die beste Season, weil die hat so viel komplexes Storytelling in der simplen Art und Weise, in der sie die Serie erzählt. Ich find's toll, dass der Mandalorianer und Baby Yoda beide Findelkinder sind. Und dass es da eine krasse Parallele zwischen den beiden gibt. Ich find's toll, dass er irgendwie das rechtfertigen muss, dass er Leute für Geld tötet und ein Herz entwickelt für ein Baby. Und dass seine ersten Handlungen im Grunde genommen sind, noch tiefer in die Unterwelt reinzugehen, um Kriminelle zu bezahlen, die das Geld wahrscheinlich benutzt, um andere abzuknallen, aber dem Baby einen sicheren Pfad zu ebnen. Also da gab es so viel, diese kleinen Momente in Season 1, die ich richtig toll fand.
Was ich mochte, es hatte so ein leichtes Firefly-Feeling. Also
dieses, aber das ist es ja. Ja. Genau, das ist es. Faust aufs Auge, genau das ist es. Firefly hat ja auch das gleiche mit River.
Ja, genau, stimmt. River ist dasselbe Plot-Device quasi. Ich meine auch deswegen Firefly-Feeling, weil, wenn man mal drauf achtet, erste und zweite Staffel zusammengenommen, es hat viel damit zu tun, dass er eine Crew zusammenstellt. Und die wird dann immer im Finale gebraucht. Aber bis dahin lernt er einzelne Leute kennen, erlebt ein Abenteuer mit ihnen und tut ihnen Gefallen und irgendwann fordert er diese Gefallen ein. Und damit baut er sich quasi eine Crew zusammen. So eine Stammcrew, zu der er immer in verschiedenen Varianten zurückkehrt in jeder Folge. Und deswegen finde ich auch, ich verstehe schon deinen harten Unterschied zwischen erster und zweiter Staffel, aber ich finde, die gehen noch relativ gut ineinander.
Absolut.
Immer mehr zur Cameo-Show, aber ja.
Die zweite Season hat trotzdem ein paar der besten Episoden in Star Wars Television. Und für mich sind es gar nicht die krassen Cameo-Episoden. Ich finde die Episode super mit Bill Burr, wo sie das Imperium infiltrieren. Obwohl sie eventuell den dümmsten Moment in ganz Star Wars haben. Kurz nach Boba Fett geht zur Sala-Grube, weil er glaubt, dass seine Rüstung da reingesprungen ist.
Aber was für einen Moment meinst du gerade?
Also, die gehen da ja rein, weil Moff Gideon Baby Yoda geklaut hat, richtig?
Ja.
Und die brauchen ein Face Recognition, also ein Gesichtserkenner, damit sie Moff Gideon oder so orten können oder irgendwas kriegen, um da näher ranzukommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wofür sie es brauchen. Und weil Bill Burr schon mal beim Imperium war, nehmen die den mit rein, erpressen ihn quasi, da mitzumachen. Ja, aber er hat da auch seinen Moment, wo er merkt, dass sein Offizier über die Toten lacht, die seine Kameraden waren. Ne? Letztendlich schafft er es nicht zur Gesichtserkennung und Mando, damit er nicht ertappt wird, muss er seinen Helm abziehen vor anderen Leuten. Das ist die Episode, wo Pedro Pascal am längsten zu sehen ist. Ne? Und das Krasse ist, Pedro Pascal. Also hier, Din Djarin geht zu diesem Gesichtserkennung-Ding, guckt da rein und diese Maschine sagt, oh, du hast ein Gesicht. Ja, ich sag dir alles. Und ich, was? Also so funktioniert das? So, du hast ein Gesicht? Ich so, da kann ja jeder reingucken. Dann stellt sich die einfache Frage, warum musste Din Djarin überhaupt je mit reinkommen? Die hätten dieses ganze Risiko gar nicht, da hätte jeder reingucken können. Also jeder, der hätte einen Hund reingucken können, du hast dein Gesicht. Das war das Dümmste,
Ja,
was ich
also
je gesehen.
ich weiß noch, dass sie es natürlich erklärt haben, aber
Nein,
sie haben
haben
es
sie
halt plot
nicht.
convenient erklärt. Ich
Hier in
meine,
dieser
sie hätten
Folge.
es erklärt. Also ich kann mich auch nicht mehr richtig dran erinnern, weil also kannst mich da foltern bei genauen Story-Details in Mandalorian-Episoden. Dafür habe ich die zu wenig Wiedersehwert darin gesehen, aber ich fand auch, das war eine der besseren Folgen. Ich bin mir relativ sicher, sie haben es einigermaßen erklärt, aber ich weiß noch, es war hanebüchen erklärt. Es war
Es
plot
war.
convenient erklärt. Es war halt so geschrieben, damit das passiert. Also die Idee war, was müssen wir tun im Drehbuch, damit Pedro Pascal den Helm abzieht? Weil es war ja schon zur zweiten Staffel bekannt, dass er ein bisschen sauer war, dass man immer nur seine Stimme hört, ihn aber nicht sieht.
Aber bis heute ist nicht klar, ob das ein Gerücht ist oder ob das wahr ist. Das ist auf jeden Fall ein Gerücht, was nicht bestätigt ist.
Das stimmt, aber ich finde, die Hinweise sind deutlich, weil dann hast du ja diesen Moment. Die Hinweise sind deutlich, du siehst es ja auch am Film. Du siehst, dass er sich mehr Screen, was er mehr Screentime verlangt. Er scheint nicht sehr happy damit zu sein, nur die Stimme zu sein, was man ja auch ein bisschen verstehen kann. Aber ja, weißt du, was wirklich doof ist für mich, ist nicht mal sowas. Also ja, klar, es ist plot convenient, aber warum hat Din Djarin einen Schnurrbart?
Ja.
Also warum? Also, dass er sich nicht rasiert, verstehe ich, aber warum ein Schnurrbart? Also, er gibt sich ja Mühe. Es fehlt nur noch, dass er eine fancy Frisur unter dem Helm hat. Für wen?
Vielleicht hat Pedro Pascal einfach im wahren Leben nicht so einen krassen Bartwuchs. Also sieht zumindest nicht so aus, als hätte er den wirklich. Der Bart bei Joel in The Last of Us ist ja rangeklebt. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, wenn Pedro Pascal es gestört hat, nicht so häufig gesehen zu sein, ich glaube, was ihn viel häufiger gestört hat, ist, dass sein Charakter immer regressiver geschrieben wurde. Und zwar, der hatte halt einen Arc über zwei Seasons hinweg. Und in Season 3 ist er de facto auserzählt. Das ist das größte Problem. Weil wenn es darum geht, dieses Baby abzugeben, und dann kommt ja Luke Skywalker sogar, und ey, fast jeder hatte ein bisschen Pipi in den Augen, als Din Djarin das erste Mal den Helm abnimmt, nur damit er dem kleinen Wesen sein Gesicht zeigt und sich von ihm verabschiedet. Das ist ja wirklich eine. Wahrscheinlich die rührendste Szene in der ganzen Serie, bin ich mir ziemlich sicher. Und dass du dann die beiden aber wieder zusammenbringst und das nicht mal in Mandalorian, sondern in The Book of Boba Fett, im Finale, während der finalen Schlacht, und dass die letzte Szene, und ich rede nicht von der Post-Credit-Scene, ich rede die letzte Szene von The Book of Boba Fett, die beiden in ihrem neuen Raumschiff sind. Ja, das ist nicht geil. Das ist ziemlich doof. Erstens macht ihr das auf Kosten von Boba, weil nichts gegen Mando und Grogu, aber das ist jetzt die Boba Fett Show. Und zumindest die ersten zwei, drei Episoden haben sich auch angefühlt wie die Boba Fett Show, bis ihr dann irgendwann gesagt habt, ja, jetzt machen wir The Mandalorian draus, weil wir müssen dieses Dream Team wieder zusammenkriegen. Und wenn du jetzt Book of Boba Fett nie gesehen hast, und das gab viele Leute, und ich glaube, die sind auch ausgecheckt dann bei Mandalorian Season 3. Die gucken sich diese zwei Seasons an. Die haben da diesen emotionalen Payoff nach zwei Seasons, dass er den Helm abnimmt, dass er das Baby weggibt, dass Luke kommt. Und man kann sich den Rest denken, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt. Er wird Teil des Jedi-Orden und Kylo Ren wird ihn irgendwann umbringen. Und ja, realistisch gesehen schon. Und ich glaube, das ist auch klar geworden. So, oh fuck, stimmt, wenn er bei Luke ist, wird Kylo den ja irgendwann umbringen. Nee, das ist zu düster, wir müssen den zurückbringen.
Ich werfe denen da viel mehr Berechnung vor. Die haben schon gemerkt, sie wissen gar nicht, was sie erzählen sollen ohne Grogu. Also sie wissen es wirklich nicht. Das siehst du ja. Also Staffel 3 dreht sich, hat der Plot ja gar nichts mehr mit Grogu zu tun, okay. Aber die merken, es fehlt was ohne ihn. So, dieses Duo kannst du nicht auseinanderreißen. Das mag, damit geben sie den Fans, was sie wollen, quasi. Und ich glaube, für die Geschichte wäre es aber besser gewesen, wenn es eben nicht so gewesen wäre. So, also wenn man wirklich einen Weg gefunden hätte, was kann ich mit ihm erzählen? Und der Mandalore-Plot braucht ja Grogu nicht. Der braucht ihn ja wirklich gar nicht. Aber Book of Boba Fett hatte 2 super bewertete IMDb-Episoden. Es sind die Mandalorian-Episoden.
Ja,
das ist ja, in der Book of Boba Fett Show. Also so, völlig random. Es war halt in Wirklichkeit Season 2.5 von The Mandalorian. Es steckt so viel Berechnung dahinter. Jetzt, wo du es auch noch mal erzählt hast mit dem Staffelfinale von Staffel 2. Warum haben sie die Episode vorher mit Bill Burr geschrieben, dass er seinen Helm auszieht? Damit du drauf gepreppt bist, wie Pedro Pascal aussieht als Mandalorian. Und du dann, wenn du ihn im Finale siehst, dich nicht darauf konzentrierst, sondern dich auf diesen emotionalen Moment konzentrierst. Und darum passiert das, was passiert. Es ist sehr, sehr berechnend teilweise, was in Mando passiert. Obwohl alles trotzdem so einfach gehalten ist und jetzt nicht besonders genial geschrieben. Aber es sind halt geniale, ikonische Momente auch in der 3. Staffel, wie du es sagst. Mhm. Wir haben jetzt auch sehr viel über Story geredet. Wir hätten vielleicht voranschicken sollen, dass wir davon ausgehen, dass ihr Mando schon mal gesehen habt und dass wir das jetzt alles raushauen können. Aber wer jetzt noch von Luke Skywalker gespoilert ist, den kann man auch nicht mehr helfen.
Ich will noch eine letzte Sache sagen, und zwar, dass ich gegenüber Season 3 von Mandalorian wahrscheinlich am wohlwollendsten gesinnt war, weil eine Staffel 3 von einer guten Serie, egal welche Serie es ist, eine gute Serie ist in Staffel 3 immer in der Lage, das Konzept ein bisschen zu brechen, was Neues zu machen. Weil es gibt immer dieses, also wenn du dir alle Seasons durchguckst, die 3. Staffel ist immer die, wo man irgendetwas grundlegend verändert, weil der Status quo 2 Seasons lang aufrechterhalten bleiben kann. Erste Season ist, man testet das Wasser. Zweite Season ist, man guckt, welche Figuren funktionieren, welche Figuren funktionieren eventuell weniger, welche Konstellationen funktionieren besser mit Figuren und so weiter. Das ist ganz klar Season 2. Season 2 ist häufig größer. Im besten Fall ist sie besser, weil sie uns das gibt, was wir noch mehr mochten und das streicht, was wir nicht so mochten. Mhm. Und Season 3 ist die das Konzept in der Regel verändert und sich dann was traut in guten Serien. Ich gebe dir jetzt viele Beispiele. Breaking Bad Season 3 ist teilweise Gus Fring fokussiert. Breaking Bad Season 3 macht den Bruch zwischen Jesse und Walt. Die arbeiten nicht viel zusammen. Ein anderes Beispiel. Daredevil auf Netflix. Season 3 ist er die ganze Zeit Daredevil. Matt Murdock ist das Alias. Ja, spannend. Weil er hat zu viel Scheiße erlebt. Er hat diesen Matt Murdock, diesen katholischen Jungen, den hat er jetzt abgelegt. Er ist jetzt Daredevil, die ganz bei Tag und bei Nacht und getrennt von den Leuten, die er liebt. Buffy, bestes Beispiel. Du führst die zweite Jägerin rein und die ganze Serie geht um die Schattenbilder von unseren Figuren. Also wirklich jede Figur hat mit einer Dualität und einer Rivalität zu kämpfen. Das kannst du nur in der 3. Season bringen, diesen Move, weil du 2 Seasons lang diese Figuren aufgebaut hast. Und Mandalorian, ich dachte mir, boah, ihr habt jetzt die Freiheit. Jetzt habt ihr die Freiheit, richtig auszuticken mit Lore und mit Drama. Und er ist ja eigentlich ein Findelkind. Und wie geht er jetzt weiter? Tötet er wieder Leute für Geld? Oder ist er ein gläubiger Mandalorianer? Oder, wie steht er zum Imperium, die ihn ja ursprünglich beauftragt haben? So viele Fragen. Und die machen eigentlich nichts. Eigentlich machen sie nichts.
Nee, ich würde nicht sagen nichts, aber sie verirren sich in diesem Mandalorian-Lore und ich ärgere mich ja bis heute darüber, wie diese Religion in der Serie abgekultet wird und niemand hinterfragt das, was da eigentlich passiert. Und dieser Fanatismus, der hier zur Schau gestellt wird, den finde ich so auf einer ideologischen Sicht, einfach ideologiekritischen Sicht, finde ich das schwierig, was mir die dritte Staffel zeigt. Wenn dann nicht irgendwann ein Twist eingebaut wird, dass die Schmiedin in Wirklichkeit eigentlich der große Bösewicht dieser Serie ist, dann kann ich diese Serie nicht ernst nehmen. So, an dem Punkt bin ich gekommen, auch im Zusammenhang mit Bo-Katan. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist alles unwichtig für diesen Film. Die wissen ganz genau, dass die dritte Staffel sehr viel weniger geguckt wurde als die zweite. Viele Leute dachten anscheinend nach dem Ende der zweiten Staffel, wer hätte es gedacht, dass die Serie vorbei ist. Und The Book of Boba Fett hätte man ja auch nicht unbedingt automatisch geschaut. Das heißt, Leuten fehlt was. Die sind aus der Serie raus. Es ist auch immer noch keine vierte Staffel angekündigt und nichts. Wir sind in diesem Status quo gefangen, dass nach Staffel 3 erstmal nichts passiert und was in Staffel 3 passiert, ist komplett irrelevant für diesen Film. Das möchte ich vorausschicken. Aber nur ganz, ganz, ganz schnell. Ich finde deine These mit der dritten Staffel sehr spannend. Also mir sind direkt ein paar Beispiele eingefallen. Ich will sie nur schnell abrattern.
Oder?
Lost, Game of Thrones hat die Red Wedding.
Ja.
Weeds geht auf einen Roadtrip. Also es gibt so viele Serien, wo das stimmt. Weil du hast recht, der Aufbau, wie die Serien sich gefunden haben, gerade in Television-Zeiten, weniger in Streaming, sondern mehr in Television, begünstigt das, dass die dritte Staffel dann den großen Sprung macht. Also finde ich super spannende These, muss ich mal im Hinterkopf behalten für andere Serien.
So. Also aber erneut, das machen nur gute Serien. Es gibt auch sehr viele Gegenbeispiele. Ich sag nicht, dass jede Serie es macht. Ich sag, die dritte Staffel gibt dir in der Regel, wenn du eine gute Serie hast und du talentierte Autoren hast und du und alles Mögliche, gibt die dir genügend Selbstvertrauen in deinen Cast, in deine Charaktere, in dein Writing und in dein Konzept, viel aufzubrechen und in neue Sphären zu flüchten, das Konzept ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Dafür ist in der Regel eine dritte Staffel da und sehr häufig hast du dann die vierte Staffel, die nicht richtig Schritt halten kann. Weil die vierte muss dann in einer gewissen Art und Weise irgendeine Form von Status quo wiederherstellen und kann häufig mit einer dritten Season nicht mithalten, selbst wenn sie gut ist. Das ein brillantes Beispiel ist The Boys. The Boys Staffel 3 ist eventuell die beste Season der Serie, also einzige Konkurrenz ist die erste. Da hast du Soldier Boy, was alles auf den Kopf stellt, was wir für die Serie haben. Und zwar, die Gruppe arbeitet mit einem Bad Guy Soup zusammen, um die Seven kaputt zu machen. Weißt du?
Lass nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir jetzt in 1000 anderen Serien, wir reden ja über The Boys nochmal.
Ich weiß, aber auch Tamp V verändert die Power Balance. Du kannst dann eine Szene haben, wo Billy Butcher und Homelander sich auf die Fresse hauen. Weißt du? Und so etwas kannst du erst in Season 3 bringen. Und Season 4 ist dann eher so, okay, let's go back to business as usual. Wirklich, wenn du drüber nachdenkst.
Ja, ist so. Total. In The Boys total. Ja. Selbst bei Game of Thrones und so, du hast recht. Es ist auch eine starke vierte Staffel wie in Game of Thrones. Ist damit beschäftigt, diesen Status quo wiederherzustellen nach der Red Wedding. Also ich weiß genau, was du meinst. Das macht sie von Anfang an. Indem sie erstmal die Red Wedding durch die Violet Wedding ausgleicht und dann sind wir wieder beim Status quo. So, also ich finde deine These super spannend.
Nur abschließend, weil ich davor über Buffy geredet habe. Buffy Season 4 war ja für viele Leute deswegen die most hated Season, weil Season 3 beendet die Highschool-Jahre. Ja, es ist vorbei. Und ich finde es ja toll, dass Season 4 konsequent ist und sagt, nee, wir finden nicht eine Bullshit-Excuse, dass sie jetzt 4 Jahre in der Highschool sind. Charaktere haben die Serie verlassen. Angel hat sein eigenes Spin-off gekriegt. Der Cast ist geschrumpft. Ja. Und die ganze Season muss sich selber finden. Was sind wir jetzt überhaupt als Serie? Es ist die ganze vierte Staffel. Und das liegt daran, dass so viel passiert ist in Staffel 3. Und ich finde es toll. Ich liebe da, ich bin einer der wenigen, ich liebe deswegen Season 4 mit dieser Selbstfindung. Und zwar, du bist die Brücke. Du bist noch nicht im Erwachsenenleben und du bist aber definitiv nicht mehr in der Highschool. Du bist irgendwo dazwischen. Ja.
Und jetzt lass uns endlich die Brücke bauen zu Mandalorian Grogu. Wir sind ja noch im spoilerfreien Part. Und wir haben ja nie diese vierte Staffel gekriegt. Und wie gesagt, die dritte Staffel ist jetzt komplett irrelevant für diesen Film. Außer, dass ihr wissen müsst, am Ende haben Grogu und Mando halt eine Hütte und leben in Zweisamkeit zufrieden und machen und arbeiten für die neue Republik. Das ist etwas, das ist der Ausgangs-, das ist das Ende quasi der dritten Staffel. Alles auf Mandalore ist jetzt erstmal nicht wichtig. Und wir sind jetzt bei diesem Film. Kannst du den Film so, diese Prämisse nochmal zusammenfassen, wo wir jetzt hier in diesem Film starten?
Ja, also ich muss halt aus, ich probiere das jetzt aber auf die Art und Weise zu machen, wie es die Trailer suggerieren. Weil ich finde, die Trailer erzählen uns eine Geschichte und der Film, den wir gekriegt haben, ist eine andere. Weswegen es gut ist, dass wir trotzdem Spoiler-Part haben. Ja. Und also der Trailer suggeriert uns Folgendes. Gegen Ende von Mandalorian Season 3, übrigens, wo wir dieses lustige Looney Tunes-Ende hatten mit dem
sind, mit dem zusammenziehenden Iris, genau. Das war sehr Star Wars-ig, aber hier war es Looney Tunes.
Ja, mit diesem Guckloch. Der kleine Baby Yoda, der ist jetzt in der Ausbildung von Mando. Der kriegt ja richtig seine Mandalorian bei Mitzvah da. Und Mando sagt jetzt, ey, nach allem, was passiert ist mit Moff Gideon und so weiter und dem Imperium, und die haben ja wortwörtlich ihr Projekt Somehow Palpatine Will Return, so arbeite ich für die New Republic als Contract Killer und töte die Bad Guys in deren Kartendeck. Das sagt er ja sogar im Trailer. Aber
weißt du, woher das ist eigentlich mit dem Kartendeck? Darüber redet niemand, wundere ich mich.
Gab es nicht solche Star Wars Karten tatsächlich?
Nee, was ich meine ist, das benutzt die amerikanische Armee zur Jagd auf Terroristen.
Yeah.
Die haben Kartendecks für ihre Soldaten, in denen die Gesichter auf diesen Karten sind von den Most Wanted Terrorists, also seit 9/11 quasi. So, ich glaube, das ist einfach so eine spielerische Maßnahme, um den Soldaten die Gesichter einzubläuen, dass sie auf ihren Spielkarten, mit denen sie in den Kasernen spielen können, halt auch, also dass sie halt einfach sehen, wer genau der große Feind ist, dass sie die auch wiedererkennen. Und witzig, Star Wars adaptiert das einfach für The Mandalorian. Das ist komisch.
Naja, auf jeden Fall, er hat sich ja bereit erklärt, das zu machen. Und im Trailer wird uns genau gesagt, dass er das macht. Da siehst du auch ein paar Auseinandersetzungen mit dem Imperium oder mit dem, was mal die First Order sein wird. Und aber über Umwege wird er dann auch noch ein Plot verwickelt mit den beiden Hutten aus Book of Boba Fett, wo schon meine Alarmglocke tatsächlich anging. So Bad Guys, die zu uninteressant waren für Book of Boba Fett, sind jetzt im Kinofilm, aber okay, die werden wohl keine große Rolle spielen, oder? Die werden ja wohl kaum der Main Bad Guy sein, oder?
Die Shady und, Hutten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie shady sind.
Nee, und dann geht's irgendwie um die Hutten und dann geht's um doch Imperium oder mehr die Hutten, wie ist da die Gewichtung? Aber das ist so der Trailer. Und für alle, die dachten, nee, machen wir später den Spoiler-Part, das ist der Plot. So.
Du hast ein Wort benutzt, das ich direkt herausfordern würde. Du hast gesagt, Umwege. Dieser Film hat keine Umwege. Dieser Film geht von A nach B immer geradeaus. Er sagt dir in der Szene, was in der nächsten Szene passieren muss, und es passiert dann. Und das ist schon wow, an Geradlinigkeit kaum zu übertrumpfen. Und deswegen, wenn wir später einen Spoiler-Part machen, ich will hier gleich sagen, ganz ehrlich, man kann diesen Film kaum spoilern, weil egal, was ihr dachtet, dass dieser Film ist, er ist es tatsächlich. Das würde ich behaupten.
Und ich gebe dir, selten passiert es, dass ich sage, ich gebe dir sowohl Recht als auch Unrecht. Ja, es ist halt klassisch Mandalorian. Und ich würde sagen, diese Gradlinigkeit, von der du sprichst, ist trotzdem ein einziger Umweg. Weil weil du sagst, es ist kein Umweg. Für mich ist trotzdem der Inbegriff eines Umwegs.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, okay.
Weil es gibt auch ein anderes Wort, das man dafür benutzen kann, und das ist Sidequest. Ja. Und das ist, darum geht's ja immer bei Mando. Ich meine, die Serie lebt immer davon zu sagen, hey, ich muss das Baby dorthin bringen. Okay, ich kenne jemanden, der dir helfen kann auf dem Planeten Arschloch. Gut, ich reise zum Planeten Arschloch. Hey, du Typ, kannst du mir helfen, Baby wegzubringen? Naja, würde ich gerne, aber ich habe zurzeit Probleme mit bösen Mammutmonstern. Mhm. Wenn du mir hilfst, die Mammutmonster kaputt zu machen, dann helfe ich dir. Okay, ich mache Mammutmonster kaputt und wir bonden. So, Arschloch, jetzt sag mir, wie ich Baby weiterbringen muss. Nun ja, technisch gesehen kann ich dir nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann, auf dem Planeten. Du reist dorthin und du hast genau das Gleiche. Hey, ich habe hier Probleme mit einer Krähe. Hilfst du mir, die Krähe zu bekämpfen? Ja, okay, aber jetzt musst du mir helfen. Gut, technisch gesehen kann ich dir nicht helfen.
Okay,
aber
okay, wir können jetzt noch ewig weitermachen, müssen wir in der dritten Staffel gucken. Yeah. Hier trennen sich unsere Wege, weil dramaturgisch gesehen geht's nur von A nach B. Inhaltlich im Sinne von, welche Planeten sind involviert und welche Charaktere, geht er die ganze Zeit hin und her und im Kreis und dann irgendwann wieder geradeaus und dann geht's nochmal hin und her. Also ja, insofern stimmt Wege als auch Umwege, je nachdem, was man meint.
Es ist ein bisschen wie, es erinnert mich immer an die alten Pokémon-Gameboy-Spiele, wo du irgendwas besorgen musst, damit dir jemand ein Fahrrad klar macht oder so. Und also es ist halt ein bisschen, und dann läufst du halt durchs Gras und dann greift dich, während du durchs Gras gehst, ein Pokémon an. Und aber Pikachu ist noch nicht stark genug. Damit er stark genug ist, musst du dann dorthin gehen. Und also es ist halt wirklich diese Logik. Es ist halt.
Es ist eine Videospiellogik.
Nein, aber
hol den neuen Gegenstand, damit du einen neuen Levelabschnitt freischaltest. Und dann gehst du irgendwann in den Hub zurück und redest mit den anderen NPCs, um wieder eine andere Welt zu betreten.
Richtig, so, aber Videospiellogik klingt ja mittlerweile so disrespektierlich, aber ich rede wirklich von Gameboy-Videospielen, von wirklich First-Generation-Videospielen. So, dass jeder Charakter auch den hier macht. Oh, hallo, ich bin der und der. Nein, das mache ich nicht. Ey, sorry, Martin Scorsese, der mit seiner Aussage für so krass Furore gesorgt hat, dass Marvel nicht Cinema ist. Er darf das sagen, jemand, der Taxi Driver, Goodfellas, Casino, Wolf of Wall Street und die Liste ist endlos lang gemacht hat, der darf das natürlich sagen. Aber dann spielt er mit in einem Film, der gegen alles steht, wofür er stehen sollte. Finde ich krass. Finde ich richtig krass. Aber ja, zumindest hat der Affe einen italienischen Akzent. Hey, why are you breaking my balls? You know, I
ich wusste, das ist aber das ist wirklich so.
Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, der Film ist genau das, was Leute erwarten. Und deswegen fällt es schwer zu spoilern. Es fällt wirklich schwer zu spoilern, weil so wenig passiert. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite frage ich mich, ist es ein Spoiler zu sagen, dass wirklich gar nichts passiert? So, weil ein paar Sachen habe ich schon erwartet, muss ich sagen. Du guckst dir den Trailer an und du denkst, dass Rota the Hutt da ist, um diesen Kampf mit dem Imperium auch aufzunehmen und so weiter und so fort. Und so wie der Trailer geschnitten ist, am Anfang ist das Imperium da, am Ende ist das Imperium da, es wird sowas wie Long Live the Empire gesagt, aber um da hinzukommen, hast du halt deine Fetch-Quests und so weiter. Aber dass der finale Fight und so weiter muss irgendwie da noch mit reinschwingen. Also für mich ist es schon ich gebe dir recht.
Also ein paar Trailer machen mehr auf episch, da gebe ich dir recht. Die könnten dann minimal irreführend sein.
Naja, sie sind auf jeden Fall auch, der Film selbst ist irreführend in der Gewichtung, wo der antagonistische Schwerpunkt liegt. Ist ja extrem. Das eine ist interessant for the bigger picture und war auch eine der interessanteren Sachen in der Serie. Und wäre auch interessant.
Also die interessante Sache meinst du die Hinterbliebenen, also die zurück, was vom Imperium übrig ist.
Die Remnants. Die Remnants sind halt auch das, was sich für einen Kinofilm eignet. Das ist so ganz offensichtlich, dass das für den Kinofilm gebraucht wird, weil allein weil du die Remnants hast, hast du größere Sets, hast du größere Sachen, die du bauen musst, hast du etwas, was du in IMAX sehen könntest, auch mit Schlachten und so weiter und so fort, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt erkenne ich, warum ihr daraus einen Kinofilm macht, allein wegen dem Spektakel, das sich daraus ganz natürlich und organisch herausentwickelt. Es ist so krass nicht der Fall. Es sind die ersten 10, 15 Minuten. Aber die ersten 10, 15 Minuten, die sind Kick-Ass. Die ersten 10, 15 Minuten des Films finde ich überraschend super, finde ich überraschend geil, weil ich bin reingegangen und dachte mir, oh, das wird doch nur eine Episode von der TV-Show, oder? Und dann gucke ich diese ersten 10, 15 Minuten und dachte, wow, Hier spielt ihr nach Ewigkeiten. Und ich meine wirklich nach Ewigkeiten. Wieder mit cooler Inszenierung und Aufbau. Allein wie Mando seinen ersten Auftritt hat. Das hat was von Leon der Profi meets John Wick in der Far, Far Away Galaxy. Und ich, ja man, stimmt, das war ja mal so. Also wenn du dich so zurückerinnerst in Season 1, wie er so seine Auftritte hatte. Stimmt, das war ja mal richtig toll. Und er war der Todbringer. Und allein, dass er noch diese Rüstung hat, wo du ihn 10.000 Mal anschießen kannst. So piu, piu, ping, ping. Ist ja scheißegal, tut ihm ja nicht mal weh. So und da kannst du richtig tolle Sachen machen. Und ich weiß nicht, ob das Hoth sein soll oder Redwar, aber es ist ein Schneeplanet. Und es ist mega spektakulär. Und es ist halt auch das, wo sie echt die Money Shots im Trailer drin haben. Und dann endet es nach 10 Minuten. Und dann, finde ich, hält dieser Plot so an, der wird so lahm, dass ich mit dem Einschlafen gekämpft habe.
Okay, das ist ein Kurzfazit. Ich habe, pass auf, du hast zwei wichtige Dinge gerade erwähnt. Erwartungshaltung quasi, also die dann durch den Trailer geschürt ist und was der Anfang noch damit zu tun hat. Meine Erwartungshaltung war ein bisschen woanders. Und ich glaube, das war wirklich, für mich war der Erweckungsmoment das Poster, der Poster-Release. Weil der Titel war ja schon bescheuert. Also den Titel haben sie ja vorher gesagt, The Mandalorian and Grogu. Und ich habe gebetet, dass das nur ein Arbeitstitel ist. Was ist das denn für ein was ist das für ein Titel für einen Film? So, und dann sehe ich das Poster und es hat diesen, das erste Poster, du wirst dich vielleicht erinnern, das hat diesen Pulp-Eindruck, alles ist so handgemalt und The Mandalorian Grogu ist so schwunghaft drüber gelegt, so Pop-Art-mäßig. Und da habe ich kapiert, ah, das will der Film sein. Deswegen hat er so einen Schundnamen, weil er so wie so ein schundiger One-Off sein will. Wie wenn du damals einen Groschenroman gekauft hast, zu denen ja auch die Bond-Bücher früher gehört haben, dann hast du so ein One-Off. Du hast so ein Ding, das gehört nicht zum großen Bigger Picture, wie es dieser irgendwann Mashup-Film, der ja gerade in der Schwebe ist, sein soll. Also wo Ahsoka, Mando, Boba und alles, was so dazugehört, zusammenfinden soll. Das ist ja momentan so eher so ein bisschen in der Schwebe. Das soll das hier alles nicht sein. Das hier ist ein ganz kleines, süßes Abenteuer. Das hat mir das Poster suggeriert. Und zumindest war das meine Interpretation davon. Und ab dem Zeitpunkt war meine Erwartungshaltung an den Film eine völlig andere. Man muss dazu sagen, du hast aber recht, manche Trailer und vor allem TV-Spots, also die Minispots, die ihr auch teilweise bei YouTube vorangeschaltet seht, die suggerieren schon hier und da was anderes. Also es gibt zum Beispiel einen, der hat einfach den Score von Rogue One, von dem ersten Teaser-Trailer, erinnerst du dich? Wo diese Alarmsirenen losgeht auf dem Sternzerstörer. Das hat ja nichts mit dem Film zu tun. Also mit dem hier. So, dieses Epos, dieses Imperiale, das ist da ja gar nicht drin.
Der finale Trailer hat, lügt dich zweimal an, er zeigt dir Baby Yoda in etwas, was ja bewusst auch so gewählt wurde, auch wenn du den Film guckst, auf einem Planeten, der ein wenig erinnert an Dagobah. So, der erinnert ja bewusst an Dagobah, die sind ja nicht blöde. Da gibt's ja ein ganzes Segment in diesem Film, das an Dagobah erinnert. Ja? Ja. Und da sitzt Baby Yoda auf einem Baum alleine und da spielt die Musik. Dü, 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 dü. Also suggerierte dir auch, oh Gott, vielleicht erklären wir jetzt, was an diesem kleinen Viech so speziell ist und die Connection zu Yoda. Das ist Visual Storytelling, audiovisuelles Storytelling oder zumindest Marketing in diesem Trailer, was eine Lüge ist. Und dann hast du das Imperium und da hörst du dum, dum, dum. Okay, dass Vader nicht auftaucht, ist klar, der ist schon lange tot, aber es ist zumindest, Imperium hat ein Gewicht. Du kannst diese Musik nicht einfach spielen, wie wenn du jetzt gerade im Auto bist und durch Kiss FM irgendwie durchscrollst.
Aber diese Assoziation von dir ist gerade ganz spannend, weil die hatte ich auch nicht. Aus anderen Gründen, weil der finale Trailer, den du erwähnst, parallel dazu gab es einen Spot, der hieß Generations. Und da haben sie die ganzen Sachen aus allen Generationen Star Wars so zusammengeschnitten und auch ein bisschen pathetisch drüber gesprochen. Ich glaube, die Intention von dem Spot war für mich, dieses Star Wars-Gefühl noch mal hochleben zu lassen. So dieses, guck, Star Wars ist in jeder Generation was anderes und für jeden was anderes. Und jetzt kommt das dazu. Und wenn du das so siehst, wirkt es nicht so. Wenn du es so siehst, wie du es gerade beschrieben hast, stimmt, dann hast du auch wieder eine andere Erwartungshaltung. Spannend.
Ich habe wenig erwartet und wurde enttäuscht. Das ist mein Fazit zu diesem Film. Ich habe sehr wenig erwartet. Ich dachte, das wird eine glorifizierte Mandalorian-Episode. Das ist einfach nur mein Fazit. Es ist eine glorifizierte Mandalorian-Episode, aber eine der Füllerfolgen aus Season 3. Und das ist krass. Das ist krass. Ich habe nicht viel erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Für mich ist dieser Film in einem Wort, und es, obwohl ich Mando und Grogu, die beiden Figuren, mag, ich sehe die gern zusammen, ich finde die süß, ich finde das Zusammenspiel toll. Es gibt auch ein paar Momente, die einfach nur, weil ich diese Welt mag und einfach nur diese Figuren mag und einfach nur dieses Haptische mag, auch an dem Praktischen und so weiter. In einem Wort ist dieser Film für mich erbärmlich. Das ist wirklich, das ist ein vernichtendes Urteil von mir, aber ich finde, das ist eine Frechheit, das einen Kinofilm zu nennen. Ich finde es unglaublich frech, weil Marvel hat zumindest den Anspruch an sich, dann zu sagen, das ist eins unserer Specials, weißt du, und das kommt auf Disney Plus. Die hatten jetzt Punisher One Last Kill, 45 Minuten eine Punisher-Story. Für ein Special ist es voll in Ordnung. Wenn es ein Kinofilm wäre, nope. Die hatten Werewolf by Night, sehr kreativ, perfektes Special. Die hatten das Holiday Special von den Guardians. Das hier ist eine Special-Füller-Episode, die 2 Stunden lang geht mit so einem arschigen Pacing. Ich bin sauer, dass man auf diese schäbige Art und Weise Leuten das Geld aus der Tasche zieht für etwas, was sie zu Hause kriegen, in besser. Also das finde ich richtig schlimm. Ich musste an Homer Simpson denken zum Start von dem Simpsons-Movie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es war einer der besten Gags, als der Simpsons-Movie damals rauskam und Homer sagt, haha, Idiots, they're paying for something they get at home for free. So, und genau das ist es. Genau das ist es. Dieser Film hat nicht das Recht, ein Film zu sein. Es ist das erste Mal das Gegenteil. Wie häufig sagen wir, das sind Filme, die dann zu Serien ausgeschlachtet wurden. Das ist eine Serie, die zu einem Film ausgeschlachtet wurde. Komplett mit Seriendramaturgie. Katastrophe. Katastrophe für mich. Ganz schlimm.
Ja, ich gehe da schon auseinander mit dir, aber ich komme von der gleichen Seite. Meine Erwartungshaltung war halt niedrig. So. Und also richtig niedrig. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe nicht mal Lust drauf gehabt. Gerade nach der dritten Staffel. Und ich war halt voll okay mit diesem Film. So, ich habe gemerkt, ja gut, irgendwann bricht er dich. Irgendwann, wenn du lang genug auf die Uhr schaust und gemerkt hast, das ist halt das, was ist, was du sagst, eine Filler-Episode, die sich einmal im Kreis drehen wird. Das wird relativ schnell klar, dass das zu nichts Großem führen wird. Wenn der Film dich gebrochen hat und du dann nur sitzt, um mit den beiden eine gute Zeit zu haben, dann ist es okay. Dann ist es okay. Also, es fühlt sich aber auch an wie ein Streaming-Film. Also, ich bin ganz bei dir. Muss aber jetzt auch fairerweise sagen, und das werden wir jetzt alles noch im Detail besprechen. Unglaublich, dass wir noch am Anfang des Podcasts eigentlich sind, nach 40 Minuten. Aber wir müssen auch über Look and Feel reden und was sie da genau gemacht haben. Das ist halt von der Inszenierung her schon noch eine elaborierte Folge oder ein paar der elaborierten Folgen, die sie haben, ein paar der großen Action-Szenen und das nochmal mit Kinobudget. Ich glaube, die haben ja trotz The Volume und allem, was da drin ist und wie simpel der Plot ist, haben sie, glaube ich, 160 Millionen oder so ausgegeben für den Film. Und ich finde, das sieht man schon. Ne? Es ist schon ein Blockbuster-Film, was das Budget angeht, nicht was das Drehbuch angeht. Ich glaube, das ist für mich ein Riesenunterschied. Mit dem Geld hättest du auch einen epischen The Mandalorian-Film oder The Mandalorian-Grogu-Film machen können. Das haben sie nur in Teilen abgeliefert, so wie du sagst, Beispiel der Anfang. Mir fallen noch eine Handvoll andere Szenen ein, die schön waren, die diese Schauwerte haben. Aber sie fühlen sich durchgehend leer an, ja. Weil der Film keine Gravitas hat, gar nichts. Und zwar nicht mal auf so einer, ich will mich jetzt nur entertainen lassen, Ebene. Du könntest die gleichen Actionsequenzen in einen Film packen, in dem dir all das mehr bedeutet und dann hat das ein komplett anderes Gewicht. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass man dasselbe hätte auch besser machen können. Und ich behaupte, das ist sogar ein bisschen wie bei den Prequels. Alles, was von der Second Unit ist, ist das Beste. Alles, bei denen George Lucas nicht Regie geführt hat, wie die Lichtschwertkämpfe, das ist immer so mit das Beste. Oder wie das Opening von Episode 3, diese reine CGI-Schlacht. Da hat er am Ende nur das abgenickt. Aber wie das inszeniert ist, ist cool. Die Kamera ist erstmal bei diesen kleinen Jägern. Du weißt nicht, worauf das hinausläuft. Es fliegt in die Tiefe rein. Zack, die riesige Schlacht, die sich vor deinen Augen aufmacht. Alles, was eine Second Unit oder einzelne Artists gemacht haben, sticht heraus. Du hast den Anfang erwähnt, da hast du ein bisschen Pedro Pascals Stimme. Der Rest, ich glaube nicht mal, dass Jon Favreau anwesend war, als sie das gedreht haben. Das war Second Unit. Das war teilweise Dave Filoni, der übrigens tatsächlich Second Unit gemacht hat. Es stand in den Credits als zweiter Name. Es gab zwei Second Unit Regisseure, er war einer davon. Dieser eine One-Take, die hatten einen One-Take, wo ich wirklich gedacht habe, oh, wie cool ist das denn? Endlich mal ein cooler Mandalorian-One-Take, 100% Second Unit. Also, es ist eine einstudierte Stunt- und Action-Szene. Und das kannst du Wochen und Monate lang üben, bevor du es wirklich am Set, wohlgemerkt das Wort Set, machen musst. Das ist nichts, was du in The Volume drehst, das machst du am Set. Und das ist eine coole, augenöffnende Szene. So, ich wünschte, der Film hätte mehr davon, aber er braucht dafür auch mehr Gravitas, weil alles drumherum muss da halt auch noch dazu kommen und das kommt halt nicht. So, that being said, es ist ein netter Streaming-Film und ich glaube, er wird sehr vielen Leuten, trotz der vielen negativen Kritiken, weil die haben ja alle recht, wird er trotzdem gefallen. Weil sie dann, wenn die Erwartungshaltung die ist, du kriegst eine elaborierte TV-Episode, in der nichts passiert, das ist völlig okay. Ich würde sogar sagen, der ist super für Kinder. Glaube ich wirklich. Also ich bin zwar auch der Meinung, dass alle Star-Wars-Filme kinderkompatibel sind und damit eigentlich alle Star-Wars-Filme mehr Anspruch haben als der hier. Also nur dieses Label Kinderfilm und Kinderfilm darf schlechter sein, finde ich auch nicht in Ordnung. Kinder haben gute Filme verdient und die verstehen das auch. Ne? Das hier ist ein netter Unterhaltungsfilm für die ganze Familie.
Ich finde es ganz schlimm. Also ich finde es ganz schlimm, dass ein Star Wars Film im Kino ist und egal, selbst in den positiven Reviews, die ich lese, gibt dir jeder einen Disclaimer und sagt, schraub mal deine Erwartungen runter, dann kannst du es auch genießen. Ich finde, das ist furchtbar und es ist so ein Argument, das ich einfach nicht mehr tolerieren möchte. Ich möchte nicht meine Erwartungshaltung runterschrauben. Ich möchte einen gewissen Anspruch haben. Ich möchte einen gewissen Anspruch an einen Star Wars Kinofilm haben. Das hatte mal Eventcharakter und jetzt hatten man 7 Jahre Zeit. Und dann macht man so eine halbgegarte Streaming-Kotze ins Kino, finde ich furchtbar. Und das sage ich als jemand, der diese Figuren mag, der sogar ein paar Momente hatte, wo er lächeln konnte. Und aber ich finde es eine Frechheit. Ich finde, das ist eine ungeheuerliche Frechheit. Das ist für mich Leuten Geld aus der Tasche ziehen, auf so eine ganz schäbige Art und Weise. Ich finde das schon fast böse, weil das kriegst du zu Hause. Das ist ein DLC-Paket, wo du einfach was drauf zahlst, damit du einfach First Viewership hast. Warte einfach einen Monat, dann hast du es eh auf Disney Plus, weil die Scheiße im Kino baden gehen wird. Zu Recht. Also es ist selten so, dass ich einem Film so leidenschaftlich einen finanziellen Misserfolg wünsche wie dem, weil ich finde, das ist eine Frechheit. Ich finde, das ist beleidigend.
Ja, okay, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt wiederhole ich. Aber guck mal, das Ding ist, ich gehe da so hart auseinander mit dir, weil das ist eben nicht, was du einfach so im Fernsehen kriegst. Das ist ein 160-Millionen-Film trotzdem. Also du würdest halt eine Serie kriegen, daraus könntest du 1,5 Staffeln Mandalorian machen. Und die hatten auch nicht 7 Jahre, die hatten halt 3 Jahre. Die haben sich nach der 3. Staffel gesagt, okay, wir haben jetzt Bock auf diesen Film. Und parallel haben Jon Favreau und vor allem Dave Filoni noch an 1000 anderen Sachen gearbeitet. Es ist halt Content, und da gebe ich dir recht. Und man kann das jetzt so sehen, dass es erbärmlich ist, dass jetzt Star Wars zu Content verkommen ist, auch im Kino. Das verstehe ich total. Du wirst dieses epische Erlebnis da nicht kriegen. Du kriegst quasi ein Streaming-Film, der sehr elaboriert ist dafür, was er da drin hat. Also insofern muss man seine Ansprüche runterschrauben und das kann man scheiße finden. Da bin ich bei dir. Da bin ich ja eigentlich bei dir. Ich bin mir aber erstens nicht sicher, ob das wirklich ein kompletter Misserfolg wird. Und da der ja auch so Streaming-Fokus hat, machen wir uns ja nichts vor. Die werden eine riesige Streaming-Kampagne fahren in 2 Monaten. Wenn der in 2 Monaten auf Disney Plus ist, wird das Nummer 1 auf Disney Plus. Und das ist ja auch schon für Disney ein Erfolg, weil sie wollen dir ja Abos verkaufen. Ich glaube, da muss man andere Maßstäbe ansetzen als bei Kinofilmen. Aber rein am Box-Office bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil er so kinderkompatibel ist. Das ist ein Familienfilm, da gehen Leute sonntagnachmittags rein, ein Kind mindestens und 1 oder 2 Erwachsene. Vielleicht ist ein Erwachsener mit 2 Kindern und noch irgendwie 3 Kindern aus der Nachbarschaft. Ich glaube wirklich, das Ding wird volle Kinoseele die nächsten Sonntage haben. Die Frage ist aber, ob das natürlich reicht, um so einen Film zu refinanzieren.
Ich kann nur für mich sprechen. Wenn ich den als Kind gesehen hätte, hätte ich ihn nicht gemocht, weil er dafür zu beschissenes Pacing hat. Der ist wirklich langatmig ohne Ende. Und ich muss immer daran zurückdenken, es gibt so ein paar Filme, wo, also auch ältere Filme, die Kinderfilme sein sollen. Und die habe ich schon auf meinem Kanal zerrissen. Und dann liebe ich das Argument, Eve, das ist ein Kinderfilm. Das ist nicht für dich. Ich war ein Kind, ich war damals als Kind im Kino, ich fand den als Kind schon scheiße. Ich habe eine Berechtigung, das zu sagen. Mhm. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Batman und Robin. Als Kind habe ich Batman Forever geliebt. Okay, geliebt. Deswegen werde ich da auch immer ein kleines, der wird immer einen kleinen Platz in meinem Herzen haben. Der ist absolut ein Step down.
Kiss from a rose.
Absolut, absolut. Und der ist ein Step down von den Tim Burton Filmen, ohne Frage. Ein gigantischer.
Aber, ich bin da komplett bei dir, ne? Denk nicht, dass ich da andere Meinung dazu
habe. Aber Batman und Robin fand ich als Kind schon scheiße. Ich werde nie vergessen, ich habe Teenage Mutant Ninja Turtles 1 und 2 geliebt. Und 2 war der kinderfreundlichere, den habe ich geliebt. Mit Tocker und RZA und Vanilla Ice, geilstes Crossover auf der Welt sind, die Turtles treffen Vanilla Ice. Und Teil 3, Turtles Back in Time, ich habe mich zu meiner Mama gedreht, weil ich nie vergesse, ich war ein Kind. Und habe gesagt, Mama, können wir das ausmachen? Und dabei hat sie das ja für mich geguckt, weil ich den so doof fand und so dröge. Und genau so, ich kann mich da gut hineinversetzen, wie ich mich als Kind gefühlt hätte. Dann lieber sowas wie Predator Badlands, was ja auch ein PG-Rating hat. Weil das ist ein Abenteuerfilm, da haut man nur auf Roboter ein. Da werden genauso viele Monster zerplatzt wie in dem Film. Aber es hat ein rundes Pacing, es hat ein süßes kleines Wesen, das auch Teil der Handlung ist. Es hat einen Roboter, der Quatsch macht. So, das ist halt der bessere Film. So, aber weißt du, was definitiv besser ist als...
Nee, lass uns bei der Diskussion bleiben. Keine Überleitung zur Werbung. Schade. Außerdem hast du noch 2 andere Punkte übersprungen hier aus meinem Skript. Okay. Wir sind aber gar nicht an dem Punkt. Pass auf, ich gebe dir ja eigentlich grundsätzlich recht, Kinderfilme haben auch Anspruch und als Kind hätten wir auch identifiziert, was scheiße ist. Aber ich finde, das ist halt bei diesem Film nicht so der Fall, weil dafür sind diese Figuren zu lieb gewonnen, dafür geht das zu sehr Hand in Hand mit der Serie. Ich bin mir fest überzeugt, dass da Leute eine gute Zeit haben werden. Du erinnerst dich an unsere Super Mario Galaxy Diskussion. Mhm. Wir beide mögen den ersten Film sehr, wir beide finden den zweiten nicht gut. Aber als jemand, der mit seiner Familie im zweiten war und ein Event erlebt hat mit der Familie, wirklich so ein Tagesevent. Wir gehen ins Kino, das Kino ist geschmückt mit allem, das gibt es Merchandise, der Kinosaal ist voll mit Kindern, alle hatten Bock. Ich fand die meisten Gags scheiße, ich fand die Story richtig hanebüchen, ich find's frech, da bin ich bei dir. Aber ich habe gemerkt, so, das gibt gerade allen Leuten so viel, das war... Der Film alleine war es hier nicht. Und so ein bisschen ist es hier halt einfach auch.
Nur um darauf zu antworten, und du weißt, wie ich zu Super Mario Galaxy stehe, ich muss das nicht nochmal wiederholen, aber Super Mario Galaxy ist ein größeres Event als Mandalorian und Grogu. Allein vor dem Spektakel, das du da auf der Leinwand siehst, spricht das Kind da mehr an. Da explodiert viel mehr, da gibt's wilde Farben, da gibt's bunte Action, da ist da hast du keine Verschnaufpause. Das ist für Kids. Mhm. Das ist wirklich wild. Bam, 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 ja. Bam. Ja, dieser Film ist es gar nicht. Oh. Also als Kinder, was ich sagen will, ist, er ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Er taugt nichts für die erwachsenen Star Wars Fans und er taugt nichts für die Kids. Das Marketing taugt was für die Kids. Die Idee dieses Films taugt was für Kids. Das tatsächliche Endprodukt, finde ich, passt weder in die eine Schiene noch die andere. Dann lieber für Kids sowas wie Skeleton Crew oder so, weißt du?
Ja, Skeleton Crew finde ich auch besser für Kids, definitiv. Ich stehe ja sehr viel positiver Skeleton Crew gegenüber als du. Aber ich finde schon, die ersten 10 Minuten, ich hätte den Lego noch 10-mal nachgebaut. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich habe so schon AT-ATs gebaut in Lego. Also von daher ist es nur so, das kann man noch alles, weißt du, irgendwie, ich sehe, es gibt so viele Momente in diesem Film, wo ich denke, da säße ich mit großen Augen. Da säße ich als Erwachsener mit großen Augen. Es gibt, du sagst dir selber, es gibt eine Passage, die ist herzallerliebst. Und die hat mich endgültig gebrochen. Da war ich, okay, ich war nicht sicher, wo ich bei dem Film lande, irgendwo in der Mitte bei Letterboxd. Dachte so, okay, wir tanzen jetzt um die 2,5 Sterne rum. Entweder es geht noch weiter nach unten oder es geht weiter nach oben. Was macht der Film mit mir? Und dann gibt es eine Grogu-Passage, über die reden wir dann gleich noch ausführlich am Spoiler-Part. Und da war ich dann mit meinem Zeiger eindeutig auf der positiven Seite, weil ich auch gesehen habe, was es mit dem Saal gemacht hat. In einem Kritikerfilm. Also ich meine, vielleicht auch, ich sag ja immer, in Berlin ist irgendwas im Wasser. Ihr seid alle irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, warum pessimistischer als in München, ich weiß es nicht, aber es ging ein Raunen durch den Raum, wurde gelacht, man merkt dann so eine herzliche Stimmung auf einmal. Und das war auch etwas, wo ich gedacht habe, mein Gott, das werden die Familien lieben. Das ist perfekt, das ist super, das ist für jung und alt, was hier gerade passiert, das ist für mich. Es hat Jim Henson-Vibes. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gehabt im Kino? So, das hat mir wirklich gefehlt. Und dann kann ich dem Film nicht böse sein. Ich kann dir nicht so im Gesamtkontext, denn du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Man kann genau das auch bestrafen wollen, geht dafür nicht ins Kino. Ich würde auch nicht jedem raten, ins Kino zu gehen. Warte, bis der im Streaming ist, wenn ihr das Geld nicht ausgeben wollt. Aber mein Gott, ich kann den Film nicht komplett in den Boden treten. Und ich glaube auch, und das ist jetzt, um jetzt endlich in diesen Skript in den nächsten Punkt zu sprengen, wie wird die Resonanz sein? Du hast es gestern auf Instagram geteilt. Rotten Tomatoes kackt der Film schon mal total ab. Also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren es 58%, was miserabel ist.
Ich glaube, er ist ein bisschen hochgestellt. Lass mich mal kurz gucken. Ich gucke eben, ja.
Ja, okay, schau du mal. Warte. Weil Audience Score können wir noch nicht schauen, ne? Das dauert jetzt mindestens.
Das dauert.
Das ist leider so. Ich glaube, und das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, ne? Wenn der Film, aber da kommen jetzt viele Wenns dazu, weil bei Star Wars ist alles möglich, ne?
Er ist jetzt nicht mehr rotten.
Jetzt nicht mehr rotten, wo ist er denn jetzt?
Bei 60%.
Aber Tendenz leicht aufwärts. Ich glaube nicht, dass sich so viel verbessern wird, glaube ich nicht. Der Film hat es ja auch nicht verdient, weil wir tanzen alle um diese Mitte herum. So, entweder bist du viel negativer oder bist ein bisschen positiver und ansonsten eher negativ, deswegen sind wir so weit unten gelandet. So, das ist so mein Grundgefühl, das ich in meiner Kritikerbubble so mitkriege. Ich glaube aber auch, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Michael. Wenn der Film jetzt nicht komplett gereview-bombt wird von verärgerten Star-Wars-Fans, was ja passieren kann, man kann ja die Disney-Policy genau dafür kritisieren und man kann genau deswegen auch entscheiden, egal ob man den Film gesehen hat oder nicht, dass man den jetzt downvotet. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es in Star-Wars passieren würde. Deswegen schwer, das blenden wir jetzt mal aus. Ich glaube, der kommt bei der Audience, wird der sehr, sehr, sehr viel besser ankommen. Bin ich der festen Überzeugung. Und weil auch die Audience nach all dem, was wir jetzt hier gesagt haben, aber auch die Erwartungen runterschrauben wird. Du gehst mit einer Erwartungshaltung rein und in Michael-Film bist du auch nicht reingegangen, weil es ein Character-Drama ist. So, das ist halt. Und ich glaube, das hier ist ein Event-Film mit dem großen Problem, und da sind wir jetzt bei der Kasse, weil du ja gesagt hast, du glaubst, er floppt. Es kann sein, weil ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass das ein Film ist. Achte mal in der Marketingkampagne drauf. Achte mal drauf. Ist dir mal aufgefallen, wie groß überall steht, nur im Kino und in der Ecke? Die Leute checken nicht, dass das ein Kinofilm ist. Und das wird ein Riesenproblem für diesen Film. Wenn sie es kapieren sollten, wird der mehr einspielen als Solo. Wenn nicht, wird das sich so in diesem Rahmen bewegen und eher floppen oder zu null Geschäft sein.
Den letzten Widerspruch, den ich dir geben möchte, bevor wir jetzt auch weitermachen müssen und auch über was anderes reden müssen, ist, du hast gesagt, das ist ein Eventfilm. Und hast auch den Vergleich gemacht jetzt mit Michael und Super Mario. Ich finde, das passt einfach nicht. Ich finde, für ein Event braucht ein Film mehr Spektakel. Zum Beispiel Michael ist ein Film, der funktioniert für mich nur im Kino. Der funktioniert für mich nur, wenn du die Musik feierst und du quasi das Gefühl hast, in einem Konzertsaal zu sitzen. Ja? Super Mario funktioniert nur mit diesen gigantischen Bildern. Das ist für mich trotzdem hirnlos, aber es sind gigantische Bilder, die platzen vor meinen Augen und ich werde mit Farbe zugeschüttet, wie bei der Blue Man Group. So. Und das hier ist dafür zu lahmarschig. Es ist einfach zu lahmarschig. Das ist ja nicht mal so ein Serial Adventure, wo so zack, zack, zack. Nee, ist es nicht. Also Eventfilm passt für mich leider gar nicht. Es ist für mich auch ein Füllerfilm. Und das ist das, was mir.
Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Ich glaube, lass es mich anders framen. Ich glaube, er will ein Eventfilm sein.
Ja, das will er.
Und die Frage ist, ob die Leute das annehmen oder nicht. Das ist die Frage, die große Frage am Ende. Aber ich bin bei dir, der ist nicht so ein Eventfilm wie die anderen genannt. Ich bin komplett bei dir.
Ja.
So.
Aber weißt du, was ein Event ist? Boah, wie gut ich bin.
Ich kann endlich deine Überleitung auspacken.
Ich schaff's immer wieder, oder?
Ja, Achtung, Werbung.
Weißt du, ein Event ist das Holy Matcha-Angebot, das wir euch jetzt ans Herz legen. Denn es gibt bei Holy 3 neue Sorten. Aufgepasst, Matcha-Fans. Es gibt Holy Energy Matcha Misaki mit Erdbeere. Holy Hydration Matcha Green Apple Kiwi. Das ist nicht koffeinfrei, aufgrund des Matchas, wollte ich nur gesagt haben. Dann gibt es Holy Milkshake Matcha Latte. Den habe ich tatsächlich schon gekostet. Ziemlich geil. Und natürlich gibt es den Klassiker Holy Iced Tea Lime Matcha Mint, womit alles gestartet wurde.
Ich will nur kurz dazu sagen, ich hasse Matcha. Deswegen dachte ich, ich werde an dieser Kampagne verzweifeln. Aber ich habe gestern den Matcha Misaki getrunken mit Erdbeere. Mhm. Und war überrascht, wie gut das schmeckt. Ich war wirklich überrascht. Es hat so eine leichte Süße drin. Matcha Latte und so, damit kannst du mich jagen. Ich komme mir immer vor, als würde ich irgendwas, was aus dem Rasenmäher kommt, trinken. Aber Matcha Misaki mit Erdbeere, ich schwöre drauf. Es hat eine leichte Matcha-Note und ist so süß, dass es wieder schmeckt. Also ich war wirklich, also zu meiner eigenen Überraschung muss ich Matcha Misaki empfehlen. Das ist eine der besten Sorten Energy, die ich die letzte Zeit gekostet habe. Probiert das mal aus. Aber Frage, Matcha Milkshake, schmeckt ja dann wie Matcha Milkshake? Also wie
ja, Matcha-Latte. Aber also, ich bin auch nicht der größte Matcha-Fan. Aber der Milkshake ist geil. Also kostet immer. Kostet immer. Was ganz spannend für euch da draußen ist, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar, ihr könnt eine Japan-Reise im Wert von 5.000 € gewinnen. 2 Arcade-Games Street Fighter im Holy Matcha-Design. Es kommt ja demnächst auch ein neuer Street Fighter in die Kinos. 3-mal die Nintendo Switch im Holy Matcha Design. Was ihr dafür tun müsst, ist zumindest eine Bestellung, die mindestens ein Produkt aus der Matcha-Kampagne enthält, bestellen. Das sichert euch ein Ticket. Mindestbestellwert sind 10 € und ich finde, das ist nicht viel für das, was man hier gewinnen kann. Teilnahmezeitraum gilt bis zum 31.05. und die Teilnahme erfolgt automatisch, sobald ihr die Grundbedingungen eurer Bestellung erfüllt. Ihr wisst, ihr kennt das ganze Spiel. Mit unserem Code Nerdkultur gibt es 10% auf eure Bestellung. Abgesehen davon, es gab eine hohe Anfrage, was Holy Syrup angeht. Marco und ich, wir waren ja beim Holy Birthday, da wurde das enthüllt. Wollten direkt eigentlich euch das ans Herz legen, aber war direkt ausverkauft. Also konnten wir nicht wirklich drüber reden. Aber wenn das euch anspricht, gibt es zurzeit auch wieder im Sortiment. Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit Werbung Ende. So, springen wir zum Look and Feel von Mandalorian und Grogu, wie es in deinem wunderschönen Dock steht. Marco, sag mir was, ja. Ich bin müde.
Ja, ich verstehe. Ja, du hast dich auch müde geredet, glaube ich. Müde gerantet auch ein bisschen. Ich meine, John Favreau führt Regie. Ne? Der gute Mann hat Iron Man gemacht. Von ihm ist ja die Serie. Er hat sie zusammen gemacht mit Dave Filoni. Im Kopf sagt man immer so, das sind die beiden Showrunner oder Creator. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Aber Dave Filoni hat natürlich auch diesen Film geschrieben. Es ist ein Film von den beiden. Das kann man festhalten. Das ewige Duo macht hier einfach weiter. Und es gibt so ein paar John Favreau Trademarks, die mir aufgefallen sind. Ich bin gespannt, was dir aufgefallen ist. Es gibt eine Sache, die macht er seit Iron Man dauernd und die macht er in dem Film auch. Gerade wenn jemand in der Rüstung ist und da steht, so wie ein Held halt, ne? Mhm. Dann ist die Kamera so minimal untersichtig, schaut ihn an und fährt gerne an ihm vorbei oder an ihm um ihn herum und er guckt dann immer so mit der Kamera in die andere Richtung. Ich wirst es im Video vielleicht dich erinnern, ich habe das sogar so halb aneinander geschnitten in meinem Video, dass Iron Man, glaube ich, mit dem Rücken zur Explosion weggeht von dem Panzer. Mm. Und dann Schnitt auf Mando, wie er einfach durch die Wüste stapfert. Das sieht halt gleich aus. Das ist so ein typischer John Favreau-Shot und das gehört so ein bisschen mit rein, diese Heldenfahrt um ihn herum. Eigentlich was Michael Bay immer macht, aber Michael Bay macht es viel extremer. Er macht es viel untersichtiger, macht es viel länger, er macht es immer in Zeitlupe. Und John Favreau macht das immer so ein bisschen rein. Der sneakt das so rein. Das ist sein Signature-Shot, ist mir aufgefallen. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass das ein Signature-Shot ist. Aber daran sieht man's. Ja. Man sieht's ein bisschen an der Action, aber das hat ja hauptsächlich die Second Unit gemacht. Ich finde, das sieht man auch.
Ja, und das hast du davor schon gesagt. Also ich finde, der Look und Feel ist so ziemlich das, was man kennt aus The Mandalorian. Also sowohl vom Color Grading als auch, also es wirkt halt alles sehr Streaming-mäßig. Die einzigen zwei Sequenzen, die für mich Kinoqualität haben, sind die Eröffnungssequenz. Die ist toll, die ist wirklich toll. Weil ich Leute denken, ich meckere, um zu meckern. Und das stimmt so krass nicht. Ich will auch Sachen loben, die ich zu loben habe. Und ich finde, wie hier mit Aufbau gespielt wird, wie hier auch mit Dramaturgie gespielt wird, dass dieser Todbringer kommt, das ist wirklich Leon der Profi 1:1. Ja? Man hört von ihm, man hört eventuell einen Funkspruch, der kalt wird. Ja? Man sieht, wie jemand aus dem Schatten langsam steigt. Ein Stormtrooper langsam killt und dann ist es so eine Eskalationsstufe, bis er überhaupt erst erkannt wird. Aber selbst wenn er erkannt wird, ist er der T-800 auf Steroiden. Den kannst du nicht fertig kriegen und das ist so geil. Und dann hat man sogar den Moment, wo man Baby Yoda das erste Mal einführt, wenn er so wortwörtlich in den Frame springt und so einen Droiden ausschaltet. Das ist cool gemacht. Und da, aber das ist halt auch so ein weiterer Punkt. Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ja, Baby Yoda wird gerade ausgebildet zum Mandalorianer. Und danach degradiert man ihn wieder zum Baby, damit er süß ist. So, es ist ein bisschen komisch. Die wissen nicht wirklich, wie sie Baby Yoda schreiben sollen. Ich nenne ihn immer noch so, weil es ein besserer Name als Grogu. Was ich damit meine ist, manchmal ist er so vom IQ her noch wie ein kleines Baby, dass er gar nichts versteht und einfach immer nur wild Knöpfchen drückt und keine Ahnung, ja. Aber dann gibt es Momente, wo er wie Gizmo in Gremlins 2 seine Szene hat, wo er sich bereit macht für den Kampf und sich die Klamotten anzieht und ready ist. Also die wissen, ist der jetzt. Ja,
du bist schon sehr bei Charakterzeichnung. Ja, das ist ein späterer Punkt. Ja, sorry, dass ich gerade so an der Struktur klebe, weil ich habe sehr viel noch zum Look and Feel zu sagen.
Sorry, aber das ist was, was mich einfach stört, dass sie da
nicht. Ich weiß, dass es dich beschäftigt.
Die haben da keine. Die haben keine Kontinuität. Also er muss halt Baby sein, wenn süß ist, und er muss halt für den Plot ein bisschen klüger sein, wenn der Plot es verlangt. So.
Ja, du hast auch recht damit, aber ich will da gar nicht jetzt so viel groß. Ich habe auch gar nicht mehr dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ja, guck mal, beim Color Grading, ich würde da schon noch mal dagegen halten. Es gibt halt schon eine Entwicklung in der Serie auch. Ich finde, die erste Staffel sieht sehr viel besser aus als die anderen beiden Staffeln, was damit zu tun hat, dass Craig Fraser da noch die Kamera gemacht hat. Oder zumindest auch beaufsichtigt hat. Er hat ja The Volume mitentwickelt, also damals hieß es noch Stagecraft. Greg Fraser, wir erinnern uns, The Batman, Dune, Hail Mary, einer der besten Kameraleute der Welt. Und er hat natürlich mit diesem Film nichts mehr zu tun. Erinnerst du dich noch an das Video, das ich damals gemacht habe, als der erste Trailer rausgekommen ist, nur über das Color Grading in The Mandalorian? Da habe ich mich ja darüber beschwert, dass man hier schon sieht, wie die an ihre Grenzen stoßen, auch Jon Favreau, mit ganz viel The Volume, bei jeder Tages-Nachtzeit, etwas, was Greg Fraser mal gesagt hat, sollte man nicht tun mit The Volume. Es gibt bestimmte Uhrzeiten, zum Beispiel Dämmerung, wo das besonders gut funktioniert. Aber du solltest gerade bei Tageslicht nicht die ganze Zeit einsetzen oder ganz vorsichtig. Und das haben sie halt nicht mehr gemacht ab der zweiten Staffel. Das Color Grading ist sehr flach. Es ist wirklich sehr digitaler Look. Es ist alles hell ausgeleuchtet. Es gibt kaum Schatten, es gibt kaum cool gesetzte Lichtspitzen, nichts. Es ist super flach abgefilmt wie so ein Werbefilm oder wie eine Postkarte. Also ganz merkwürdig kalt fühlt sich dadurch das Bild an. Und das war mein ganzer Aufhänger für das Video. Und ich habe es auch ganz viel verglichen. Und ich habe auch da schon das Plädoyer gehabt, man kann das natürlich jetzt, was man gedreht hat, nicht im Nachhinein retten. Das geht nicht. Aber du kannst mit ein bisschen mehr Effort. Und ich habe das wirklich in so einem 5-Minuten-Spiel ein bisschen mit Lux rum in Adobe Premiere, habe ich das schon gelöst. Und ich bin nicht mit DaVinci rangegangen und was. Und ich finde, den Look, den ich kreiert habe für den Film in diesem Video, ist sehr viel besser und konsistenter als das, was wir in dem Film gekriegt haben, laut diesem Trailer. Und wenn du jetzt den finalen Film, die finalen Trailer, wenn du das Material nebeneinander hältst, siehst du, die haben tatsächlich noch mal was im Color Grading gemacht. Die haben sich die große Kritik, nicht meine wahrscheinlich, aber die große Kritik schon noch ein bisschen zu Herzen genommen und sind noch mal an das Color Grading ran. Und gerade die Szenen mit Sigourney Weaver sind jetzt noch mal sehr viel farbgesättigter, haben einen Look, haben so einen Orange-Filter drüber geknallt. Die haben schon überlegt, wie könnte man dem Ganzen mehr Filmlook geben, auch weil manche Shots, die sehr cool sind, so ein Top Gun so Top Gun-Anspielungen
voll,
sind.
Ja, sag ich sogar in meinem Video, dass diese Dock-Sequenz ist 1:1 Top Gun. Ist ja so direkt am Strand. Es hat mir noch gefehlt, dass die sich einhüllen und Beachball spielen. So.
Es hat eigentlich nur die coole Musik dazu
gefehlt. Ja, Danger Zone.
Das ist übrigens so ein Bruch, über den wir gar nicht geredet haben, dass sie Credits einbauen. Also Credits, Pre-Title. Also,
ja, die erneut TV-Episode. Du hast den Cold Opener und dann und dann steht es nicht mal, weißt du, als wir dieses Logo gesehen haben, dieses Poppige, worüber du gesprochen hast, das siehst du nur auf dem Poster im Trailer, weil das Logo, das sie einbauen, ist das, das sie übrig haben von der TV-Show, 1:1, da steht The Mandalorian und normalerweise kommt dann Chapter so und so und diesmal, bumm, End Grogu. Das ist einfach alles. Und ich fand, das fand ich schon so fucking faul. Ich so, boah, ihr hattet die Datei noch irgendwo rumliegen und habt das hinzugefügt. Wirklich. Krass.
Ich glaube halt nicht, dass es faul war. Es war halt, das ist eine, wie soll ich sagen, das visuelle Storytelling hinter dieser Title Card ist ja, es ist die Serie mit mehr Grogu. Das ist ja die Aussage hinter dieser Title Card. Und ehrlich gesagt ist das ja schon wieder ehrlich. Ich glaube, ich würde es nicht mit Faulheit begründen. Nicht in einem 160-Millionen-Film, wo du alles machen kannst, was du willst, mit der scheiß Titlecard. Weil das kann ich dir für 5 Cent auch machen. So, das ist nicht das Problem.
Ich will jetzt was dazu sagen. Und zwar, mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich in meinem Video gesagt habe, aber hier im Podcast nicht gesagt habe. Und zwar, eine der vorwurfsvollen Fragen, die mir in letzter Zeit so häufig an den Kopf geschleudert wird, wie keine andere, ist, Eve, was hast du denn erwartet? Und du hast ja davor auch davon gesprochen, Erwartungshaltung runterzuschrauben. Ne? Und wir haben hier einen Film von einer Serie und was hast du denn erwartet? Ja, das ist doch toll, dass es eine lange Episode ist. Es war auch bei Mortal Kombat, dass mir das gegen den Kopf geworfen wurde und so weiter und so fort. Also im Fall von The Mandalorian habe ich das perfekte Beispiel, was ich erwartet hätte. Und zwar sowas wie Serenity. Also ich meine, das ist auch die Serie Firefly, weil hat so viele Parallelen zu The Mandalorian, beziehungsweise umgekehrt. Dann kommt ein Kinofilm raus, der sich wirklich anfühlt wie ein Kinofilm, der tatsächlich eine ziemlich gute Story hat, der tatsächlich als wundervolles Finale für die Show funktioniert, aber auch als Standalone-Film funktioniert für Leute, die noch nie eine Episode Firefly gesehen haben. Und Mandalorian ist so ein bisschen das Gegenteil.
Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Also, erstens, beides funktioniert als Standalone. Also, der Vergleich stimmt schon mal nicht. Ich finde, der Mando-Film funktioniert
als Standalone-Film. Der Mando-Film funktioniert als Standalone-Film, aber halt nur als, also halt als Content-Piece und nicht mehr.
Ja, aber er funktioniert als Standalone-Film. Und ja, aber das Ding ist halt, meine Erwartungshaltung schon im Vorfeld war, dass es eine Art Content-Piece ist. Und eine Erwartungshaltung in Serenity ist ja geknüpft an, okay, da war eine der größten, coolsten und kultigsten Sci-Fi-Serien aller Zeiten, nicht größten, sondern kultigsten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Die braucht jetzt einen Abschluss, seinen Abschluss, seine Möglichkeit, mir zu erzählen, dass es weitergehen könnte. Sei das alles, sei episch, beantworte mir Fragen, die bis jetzt noch nicht beantwortet worden sind. Ich finde, diese Erwartungshaltung habe ich halt 0,0 an diesen Film gehabt. Also theoretisch verstehe ich noch, dass du mehr Antworten zu Grogu willst, aber den Punkt habe ich schon lange verloren, auch in der Serie, dass ich da irgendwie mehr Antworten kriege. Also keine Ahnung. Ich
also die haben ja selbst
so eine hart andere Erwartungshaltung als du.
Aber die haben ja selbst in Season 3 nochmal mit ihm gespielt, mit dass er da war bei Order 66 und Jedi-Meister Jar Jar Binks ihn gerettet hat und wenn du dich erinnerst.
Ja.
So. Haben die selber geschürt. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich cool finde. Ich finde die Puppenarbeit super.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, der Kontrast zwischen der wirklich tollen Puppen- und praktischen Arbeit und dem echt fragwürdigen CGI ist Tag und Nacht in diesem Film. Also, es gibt so eine Sequenz in, ich will Jabba's Palast
sagen. In der Arena?
Dabei ist es ja gar nicht Jabba's Palast, es ist Palast von Hutten, also so, wo wirklich selbst die kleinsten Details so puppig sind und das ist ziemlich cool, wo die auch so rumliegen und schleimig sind und richtig toll und da gibt es wirklich so diese Detailverliebtheit, die ich so toll finde und auch die Puppenarbeit, die du mit Grogu und diesen kleinen Babu Fricks hast, das ist auch das, wo du Jim Henson reingebracht hast, total. Finde ich auch klasse, dass es so etwas gibt und dass wir so etwas nochmal sehen dürfen. Gebe ich dir total. Nur umso stärker fällt dann der Kontrast auf, wenn du eine Szene hast. Zum Beispiel der Arena-Fight. Er sieht nicht gut aus. Also er sieht,
sieht aus wie Episode 2 halt, ne?
Ja, aber Episode 2 ist über 20 Jahre alt. So,
ja, ich weiß.
Episode 2 sah als Episode 2 rauskam gut aus.
Das hat auch damit zu tun, dass die Arena ja eine Miniatur war. Ja, und die wurde dann eingescannt. Und das hilft auch, dass es so ein bisschen greifbarer ist. Hat sich trotzdem ein bisschen leer und seelenlos angefühlt. Und hier ist es halt teilweise auch so, gerade wenn es super viel CGI ist, gerade wenn es viel The Volume ist, bin ich ja bei dir. Die Kontraste sind stark. Zum Beispiel, du kriegst so viele Druiden und CGI-Kreaturen und künstliche Welten durch The Volume. Und dann hast du als Kontrast eben diese Puppen, was schon wieder geil ist. Oder du hast Stop-Motion-Druiden. Man sieht es im Trailer, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut, sieht man schon, dass diese zwei großen Druiden, gegen die er irgendwann kämpfen wird, sich ein bisschen anders bewegen. Und die sind tatsächlich Stop-Motion. Und das fand ich schon wieder einen schönen Charme. Sowas habe ich vermisst zum Beispiel. Star Wars mit Stop-Motion-Kreaturen. Die haben ja mal in der ersten Staffel das Raumschiff, die Razor Crest, auch Stop-Motion animiert. Aber die haben das ja schon ab der zweiten Staffel in die Tonne gekloppt. Ich glaube, die haben das da gar nicht mehr gemacht. Und wenn, dann nur in einzelnen Momenten. Und in dem Film siehst du ja auch, da wurde kein einziges Raumschiff irgendwie Stop-Motion-mäßig animiert. Aber zu Recht auch. Ich meine, wofür? Also, sagt ja selbst ich als jemand, der Stop-Motion mag oder sehr liebt sogar, wofür solltest du jetzt die Raumschiffe noch Stop-Motion animieren? Die kannst du ja in 3D-Rendering so perfekt machen, da siehst du es ja, da denkst du nicht mal mehr drüber nach, dass es ein 3D-Effekt ist. So, aber bei Druiden, die haben tatsächlich noch mal so ein bisschen Leben eingehaucht bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich super charmig. Und um das Look and Feel-Thema zu beenden, es gibt eine Sache, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die großartig ist an diesem Film, das ist der Soundtrack. Ja. Der Score, nicht der Soundtrack, der Score von Ludwig Göransson, mal wieder, diese One-Man-Army aus, wo ist denn der, Schweden, woher ist er, Schweden? Ist er
Schweden? Ich glaube Schweden.
Ja, der ist ja eine One-Man-Army, der hat ja während der Pandemie schon, als er Mandalorian gemacht, Mandalorian, die zweite Staffel gemacht hat und so, saß der alleine in seinem Zimmerchen und hat das Ganze, okay, alles, was ihr hört, hat er selber eingespielt oder Synthesizer-mäßig eingebaut. Und der tobt sich halt so kreativ in diesem Film so richtig aus. Jeder Abschnitt mit einem eigenen Look and Feel hat auch einen eigenen Look and Feel in der Musik. Und ich würde sogar behaupten, ein super Pluspunkt in diesem Film ist, bleibt in den Credits sitzen, einfach nur um die Musik zu hören. Weil er hat eine Zither-Interpretation des Hauptthemas mit einer Zither. Hat mich ein bisschen an Der dritte Mann erinnert aus Wien, der Film-Noir-Klassiker. Also ich habe wirklich gedacht, so wie cool ist das denn gerade? Also ich habe auch von anderen Leuten gehört, die werden den Score noch rauf und runter hören auf Spotify. Und ich verstehe es. Wie fandst du denn die Musik? Du bist der Audiophile von uns beiden.
Ich fand die Musik super, ganz ehrlich. Ich bin kein großer Fan von der, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass der das gemacht hat. Er hat eine Dubstep-Einlage bei Star Wars. Ich finde, das passt einfach im Gesamt nicht zu Dubstep. Er hatte das damals, als diese Druiden angegriffen haben, im Staffel 2-Finale von Mando.
So. Das macht er immer, wenn Cyberpunkig wird. Ne? Aber das ist ein Cyberpunk-Abschnitt. Ich finde, da hat's gepasst.
Und in dem Film sind die ja mal kurz in Gotham City und da spielt er das auch. Und ja, das ist mir zu etwas, was ich aus anderen Sachen kenne. Also aber seine anderen Pieces finde ich alle toll. Ich mag seine ruhigen Pieces, ich mag seine mandalorianischen Pieces, ich mag seine Natur-Pieces. Der macht tolle Musik, ganz klar. By the way, da ist mir auch aufgefallen, als sie da wirklich in Gotham City waren, gab es eine S-Bahn. Es gab eine ganz normale S-Bahn in Star Wars. Fuck, hat mich das geärgert wieder. Das ist einfach eine S-Bahn entlang gefahren. Die war nicht mal. Ja. Das war die aus Gotham City in Batman Begins.
Du hast absolut recht. Oder auch in The Batman auch dasselbe. Das ist nach Vorbild von Chicago, glaube ich, oder? Die Bahn in Chicago ist quasi über die Straße gebaut.
Na, es könnte auch die U-Bahn sein in New York, die auch manchmal drüber fährt und gerade
ja, durch manchmal, aber in Chicago doch berühmterweise richtig lang und groß.
Ja, aber es ist,
that's what she said. Und The Dark Knight, Batman Begins, die wurden ja alle auch in Chicago gedreht. Und ich meine, das ist schon die, auch aus Gangsterfilmen sehr bekannt. Yeah. Und es war einfach eins zu eins das. Plus, es war Martin Scorsese unmittelbar davor, da zu sehen. Also in meinem Kopf hatte ich sofort Mafia-Film.
Aber Martin Scorsese wäre ja dann doch wie eher New York. So, hey, why you breaking my balls, you know?
Ja, das stimmt.
Why you breaking my balls? Ich habe übrigens, ich habe erst vorgestern Goodfellas das erste Mal im Kino gesehen.
Der war im Kino?
Cool. Ja, es gibt gerade in Berlin sowas, nennt sich Filmclub, wo die im Zoopalast, eventuell dem schönsten Kino Berlins, richtig viele Klassiker zeigen. Ich glaube, einmal im Monat. Der nächste Film, den sie zeigen, ist Die Mumie mit Brendan Fraser. Das schaffe ich nicht, weil ich da weg bin. Sonst würde ich da auch reingehen. Aber Goodfellas im Kino zu sehen, super.
Funny. Wir haben ja eine ähnliche Aktion in München gerade, die heißt Movie Club. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt nur in dem einen Kino ist, im Cinema in München. Das heißt Cinema einfach, Cinema Filmtheater. Ich kann das nur empfehlen. Haltet Ausschau in euren Lieblingskinos, ob so Movie Club oder ähnliche Dinge gerade gibt, in denen einmal die Woche oder einmal im Monat ältere Filme gezeigt werden. Ich bin ja auch großer Fan von Best of Cinema. Es läuft auch einmal im Monat.
Das gibt's auch
bei uns. In verschiedenen Städten. Genau. Yeah. Lass uns jetzt eine Überleitung schaffen, weil du hast gerade Gotham jetzt erwähnt und Gotham hat auch eine eigene Musik. Das führt uns zur Struktur dieses Films. Und jetzt, wenn wir über Struktur reden und über die Geschichte reden, können wir eigentlich auch direkt in den Spoiler-Part gehen. Also das ist jetzt der Spoiler-Part, aber es gibt nichts zu spoilern. Bleibt einfach dran. So, was ihr dachtet, was passiert, passiert. Und wir haben es ja schon gesagt, das fühlt sich an wie eine halbe Staffel Mandalorian. Und das liegt eben daran, und ich saß wirklich mit meiner, ich sei deswegen immer Fan davon, mit einer Uhr im Kino zu sitzen. Abgesehen davon, dass ich immer Uhr trage, aber ich habe auch drauf geschaut. Alle 20 bis 30 Minuten wechselt der Film seine Episode. Und je nachdem, wie du es zählen willst, wo du ungefähr die unsichtbare Wand, den Cliffhanger zur nächsten Episode siehst, kann man sagen, dass es 4 bis 5 Episoden sind, dieser Film. Mhm. Diese knapp über 2 Stunden sind 4 bis 5 Episoden The Mandalorian. Das ist Staffel 3,5. Das ist die Struktur dieses Films. Und das ist eben mit sowas wie Gotham City ganz, ganz besonders stark zu sehen.
Ja, ja. Also die Episoden, es ist halt das, was ich davor, ohne mich jetzt zu wiederholen, mit dem Ding, das du holen musst, um das Ding zu kriegen, damit das Ding passiert. Weil eigentlich soll er ja an Informationen rankommen fürs Imperium. Aber dafür muss er zu den Hutten. Aber dafür muss er deren Neffen rausholen. Aber dafür muss er in eine Arena. Aber dafür muss er mit dem Huttenfadel, der gar nicht befreit werden möchte. Aber dafür muss er dann nochmal mit seinem Manager reden. Aber dafür
Dafür wird er dann entführt. Wir können es jetzt auch durchgehen, weil wir sind gleich am Ende.
Ja, dafür, aber wird er entführt
von Embo.
Ja, noch nicht. Erstmal wird er einfach nur durch so ein Giftgas. Sein Helm ist ja so scheiße, weil
Die Entführung ist ja davor.
Ja, stimmt. Und dann landet er selber in der Pit und muss gegen Hutten kämpfen, aber und dann
nicht Hutten, also dieser Wasserdrache quasi.
Stimmt. Nee, ja, das kommt ja danach. Nee. Du springst also schon zu weit.
Wir sind gerade an unterschiedlichen Punkten.
Du springst schon viel zu weit vor. Ich war doch
bei viel vorne. Ich weiß nicht, wo du bist.
Ich bin noch dahin, dass er den Hutten ja erst überzeugen muss, dass er ihn retten möchte.
Ach so, aber du bist echt noch so. Also ich bin ganz weit vorne.
Es gibt noch,
platter.
Es gibt noch viel mehr und dann's.
Und dann. Das, was die South Park-Macher gesagt haben. Ja. Ja, das sollte nicht dazwischen passen.
Oder, ey Mann, wo ist mein Auto? Und dann.
Aber to be fair, da ist schon ein fair vor, weil das eine bedingt immer das andere in dem Film, aber es ist halt so simpel. Es ist halt so simpel. Also er geht zu den Hutten, fangen wir ganz vorne an. Er wird zu den Hutten bestellt, weil er den Neffen befreien soll. Er geht zu den Hutten, die sagen ihm, er soll den Neffen befreien. Das ist das, was passiert. Und abgesehen davon, dass diese Szene Schauwerte hat, hat sie inhaltlich nichts beigetragen. Und das ist so die gesamte Dramaturgie des Films. Leute sagen das, was du erwartest, was sie sagen. Also selbst wenn sie, weißt du, dass Rotter sich als jemand herausstellt, der gar keinen Bock auf die ganze Scheiße hat, ist ungefähr das, was du erwartest, wenn du ihn das erste Mal siehst. Dass die Huttenzwillinge, dass denen nicht zu trauen ist, ist das, was du erwartest, wenn du sie das erste Mal siehst. Dass diesem komischen Kampf-Arena-Manager nicht zu trauen ist, ist das, was du erwartest, was du siehst. Was du nicht erwartest, ist, dass das Drehbuch dich tatsächlich zurückschickt zu dem, weil der ist in Wirklichkeit Imperium. So nach dem Motto, du hättest die ganze Scheiße gar nicht machen müssen, weil du hast die ganze Zeit dein Ziel schon vor dir gehabt. Du hast nur nicht den Nachnamen dieser Person gewusst. Das ist halt so wirklich, also Kollege Wally von der GameStar hat so schön gesagt, die haben ihn ganz schön runtergedummt. Der schaut nicht die Poster an der Wand an, der fragt nicht, wie die Leute komplett heißen. Die haben eigentlich diese Kopfgeldjagd noch mal so richtig runtergedummt und Mando steht nicht mehr so clever da.
Ja, ja. Und ja, es ist halt auch diese Frage. Mando will ja eigentlich, also sein Ziel, seine eigentliche Motivation in diesem Film ist es, Ich habe jetzt quasi einen Sohn, er hat ihn ja wirklich adoptiert am Ende von Season 3. Ich will ihn in einer sicheren Welt großziehen und deswegen will ich das Imperium killen. Die sind böse, die haben ja sogar das Baby mal entführt. Das ist was Persönliches für ihn. Mhm. Wird in dem Film halt nur behauptet, aber mit dem Background-Wissen, das wir haben von der Serie, wissen wir warum. Weil in einer Szene sagt Sigourney Weaver, es geht nicht um Rache. So, weil, aber da stellt er sich auch an wie ein Trottel, weil in Season 1 von The Mandalorian, als er noch in dem Kopfgeld-Business war, hat er gesagt, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Das war ja sein Spruch, den er übrigens einmal in diesem Film sagt. Aber er bringt diese imperialen Leute nie eingefroren zurück. Dabei wäre das der beste Weg, sie zu zerschlagen. Dass man aus den Informationen rauskriegt. Und die sagen auch zu ihm, bist du debil? Wieso machst du das andauernd? Und er, ups, ja, weil ich doof bin. Und dann sagt er immer, ich arbeite nicht für die New Republic. Bis er dann sagt, ich arbeite doch für die New Republic. Was ist es nun? Ich weiß es selber nicht. Aber ich rede mit meiner monotonen Stimme. Ich habe immer das Gefühl, also diese Stimme klingt eh, als wäre Pedro Pascal gerade am Telefon, ne? Und parallel so am Scrollen und jemand würde ihm Fragen stellen, so, ja. Ja, nee, ja, okay. Mann, es gibt eine dramatische Szene, wo er, die ist im Trailer, wo er sagt, Grogu, go, weißt du? Das ist so dieser Last-Stand-Logan-Moment. Zumindest soll er suggeriert werden. Aber ich habe es nicht für eine Sekunde abgekauft, ne? Und dann sagt er, Grogu, go. Ich so, oh, ja, das klingt ja richtig nach Urgency. Willst du vielleicht noch 3 Pausen zwischen den Wörtern machen? Vielleicht noch ein Teechen trinken, so, durch deine scheiß Maske? Einfach nicht zum Kotzen. Also, das ist doof. Es ist doof. Die machen das bisschen Charakterzeichnung, das der Typ mal hatte, echt kaputt. Dadurch, dass der so ein Hänger ist.
Es stagniert zumindest sehr. Also, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist auch in der Serie wahrnehmbar, dass er stagniert, die ganze Rolle. Da passiert nichts mehr. Und ja, das ist halt hier schon sehr evident, es ist sehr spürbar, es ist sehr monoton. Das generell Voice, also die Tonkabinenregie, da habe ich den Eindruck, war da überhaupt John Favreau dabei? Also es ist ja wirklich so runtergebetet, das ist ja nicht nur er, sondern ganz stark, wenn du schon bei den Rollen bist, Rotter the Hutt, gespielt von Jeremy Allen White. Also wer The Bear gesehen hat, weiß, dass Jeremy Allen White einiges kann. Ich glaube, Shameless-Fans sind ja auch große Fans von ihm.
Da hat er doch auch die Iron Claw auch.
Und der ist gut, keine Frage. Aber Rotter the Hutt ist ja so monoton, melancholisch, depressiv. Und man kann ihm kaum zuhören.
Der ist
egal. Und ich denke, jetzt bist du in einem anderen Film? Du redest, also nicht, es wird ja noch dadurch konterkariert, dass er ein Hutte ist. Ich hatte das im Video auch schon erwähnt. Also ich auch. Halt merkwürdig,
ich habe dein Video gesehen und meins, wir sagen das Gleiche. Wir beide sagen das Gleiche.
Ja, und jetzt wurde ich aber witzigerweise darauf hingewiesen von mehreren Leuten. Ja, aber in Clone Wars redet ja auch Zero, Onkel Zero, redet ja auch schon wie ein Mensch. Das ist aber nicht das, was ich gemeint habe. Ich habe nicht gemeint, ich verstehe das schon, dass die Hutten sich nur ungern darauf herablassen, wie Menschen zu reden oder wie es in Star Wars heißt, Basic. Das verstehe ich schon. Und dass es manche könnten und können, schon. Was ich gemeint habe, ist mit, ja, der hätte, also Jabba redet dann extra debil oder was, weil er könnte auch so reden. Ich meine nicht die Sprache. Ich meine die Art zu reden. Rotter redet normal.
Ja, der sagt, yo, Digga.
Ein bisschen tiefer. Der ist ein bisschen tiefer gepitcht, das war's.
Er sagt, yo, Digga, was los? Nee, ich will hier nicht raus und so weiter. Und diese Tante und Onkel, die wurden ja auch bei Book of Boba Fett eingeführt. Und vor Boba Fett hatten die ja sogar Respekt bzw. Ehrfurcht. Sprechen aber auch nur in Oh, Ishaba, du passt, Limo. Und hier, yo, Digga, nee, da ist Sohn, mach mal klar. So, ich so, wieso?
Inhaltlich, aber nicht jetzt sprachlich.
Nee, aber ich so, what the fuck?
Ja, so. Ja, um meinen Punkt zu beenden, hier Zero in Onkel Zero in Clone Wars, in meiner Erinnerung, ich habe extra nochmal die englische Fassung angeschaut, ich weiß aber nicht, wie es in der deutschen ist, da redet er sehr viel sinistrer und overacted total. Weißt du, was ich meine? Der ist ja so extravagant.
Erinnerst du dich? Ist zu lange her.
Der ist so lila, rosa.
Zu lange her.
Also, egal, auf jeden Fall ist der sehr Also sehr eigen. Onkel Siro ist schon nicht ein normaler Hutte. So, und Jeremy Allen White gibt dem Ganzen gar nichts, außer dass sie seine Muskeln geborgt haben. So,
ja.
Ich weiß, also ganz komische die Casting-Entscheidung ist schon komisch, aber da kann ja viel passieren und Voice Acting kann viel sein. Aber wenn du das in einem Film siehst, ist es unerträglich. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Fassung ist.
Und die Action ist auch so ein bisschen komisch mit den Hutten, weil auf der einen Seite sollen die sich so langsam bewegen, dass sie halt eine unfassbare Kraft haben, aber eher halt langsame Schnecken sind. Und dann manchmal sind sie doch schnell. Aber dann fragst du dich, wenn du jetzt schnell warst, wieso warst du es dann nicht davor? Das hätte dir ziemlich krass geholfen, wenn du schnell gewesen wärst. Also es ist so, es ist überhaupt nicht durchdacht, diese Art, wie sich diese Viecher bewegen können. Ich meine, früher gab es eine ganz klare Erklärung dafür, warum Jabba the Hutt so lahm war und nur auf dieser einen Stelle stand. Und zwar, weil er eine Puppe war, die von 12 Leuten oder so bewegt wurde. Und deswegen konnte der sich nicht weiter wegbewegen. Okay. Aber dann siehst du ihn in den Prequels, kurz da beim Podracing. Aber da ist er halt auch wie so eine Schnecke und geht da langsam nach vorne. Das heißt, es bricht nicht die Kontinuität von der Art und Weise, wie wir uns vorstellen, wie sich diese Viecher bewegen. Aber hier ist es so, die sind schnell, bis sie es nicht sind. Die sind.
Ja, aber wenn sie schnell sind, rollen sie. Ich finde, das ist schon ein Unterschied.
Nee. Die greifen auch an wie eine Schlange mit ihrem Oberkörper manchmal.
Ja, okay, das schon. Mit dem Schwanz zuschlagen machen sie gerne.
Ja, mit dem Schwanz zuschlagen. Die haben auch schnelle Armbewegungen, wenn es der Plot verlangt, dass sie dann Schwerter abhalten können. Aber in anderen Momenten sind sie dann in Zeitlupe. Also es ist so, was? Wie funktioniert?
Es ist schon sprunghaft, da bin ich bei dir. Aber ich war davon abgelenkt, wie sexuell aufgeladen das Ganze ist.
Ja, es sah.
Wenn die Schnecken miteinander rangeln, dann wirkt es schon so, okay, du habt ja in ähnlicher Bildsprache, habt ihr mir Orgien angedeutet zwischen den Hüten?
Ja, definitiv. Also wie die dort da lagen in ihren komischen Gehegen, das sieht halt auch aus wie so ein Gehege, als wenn du durch den Zoo gehst und gerade so eine Spezies siehst, die gerade bei der Paarung sich befindet.
Das war wie in House of the Dragon, als sie in den Freudenhäusern waren.
Ja.
Und dann von Raum zu Raum und da so reingucken und da drin sind Dinge passiert oder passieren gerade. Und so ähnlich war es ja auch bei den Hunden. Was ich schon fast wieder cool fand, und ich glaube, das wird auch Kinder jetzt nicht nachhinein schädigen, weil es sind halt große Schnecken. Und ich glaube, es wird nur angedeutet, dass jetzt hier also
und die essen da auch jemanden bei lebendigem Leib, ne? War das nicht so? Das
ich glaub,
so ein Viech. Und weißt du, woran ich da denken musste? Diese Szene ist 1:1 und ich glaube, das ist wirklich geklaut daher, weil ich weiß ja, dass er sich sehr gut mit ihm versteht. Ich weiß, dass Jon Favreau sich sehr gut versteht mit the one and only Eli Roth, okay? Und es gibt eine Szene in Hostel 2, wo durch so einen Keller gelaufen wird, da guckt man kurz in jedes Gehege rein und da ist eine Szene, wo einfach so ein Typ ist und ein Menschen bei lebendigem Leibe ist. Und da musste ich so krass dran denken, irgendwie bei dieser Hutten-Szene. Ich so, haben wir gerade eine Anspielung auf Hostel hier in Star Wars? Mann, how the mighty have fallen.
Ja, wobei, das kann schon sein, aber ich finde, dass Jabba Lebende essen würde, war schon stark
impliziert
für mich in Return of the Jedi.
Voll.
Deswegen ist es nur weitergedacht für mich. Sexuell sehr aufgeladen. Aber guck mal, wir haben jetzt verschiedene Episoden. Wir haben ja gesagt, alles ist in verschiedene Episoden unterteilt und endet am Ende dort, wo es sowieso angefangen hat. Also es bewegt sich gar nichts in der Geschichte. Er ist in seiner Hütte und glücklich, so, ne? Aber dadurch, dass es verschiedene Episoden sind, hast du eine Lieblingsepisode? Ist das jetzt nur der Anfang bei dir? Weil der Anfang nicht eine einzelne Episode wäre, das wäre für mich der Cold Opener für eine neue Staffel. So fühlt sich der Anfang an. Hast du eine Episode?
Leider ist es der Cold Opener tatsächlich. Und ich mochte ein bisschen einfach nur von der Ästhetik her diesen Drachen im Wasser, den man auch im Trailer sieht. Obwohl die Logik dahinter auch wirklich sowas von bescheuert ist. Weil der ist da in so einer Wassergrube, wo zwei gigantische Monster rauskommen. Die macht der beide tot. Dann kommt ein gigantischer Drache raus, der sich da irgendwie verstecken konnte. Das heißt, das Wasser ist halt manchmal extrem tief, dass Godzilla sich da verstecken kann. Aber gleichzeitig kann Pedro Pascal in diesem Wasser stehen, bis er da nicht stehen kann. Es ist komplett inkonsistent und dämlich, wenn du drüber nachdenkst. Wirklich.
Es ist, ich würde es Plot Convenient nennen, weil die zeigen ja schon, dass das Wasser eben tief ist, aber da sind überall diese Äste, auf denen er rumläuft. Diese Wurzeln. Wurzeln ist das richtige Wort.
Ja, aber dafür, also, ist dieses Viech zu groß, als dass es sich dann in diesem engen Engpass verstecken kann, dass man das nicht vorher.
Das Ding ist, oberflächlich gesehen wirkt es halt wie kniehohes Wasser. Und dann zeigen sie uns immer wieder, dass es nicht so sein soll. Ja. Aber der Eindruck entsteht, und da hast du ja recht, er läuft da teilweise rum, als wäre es nur kniehohes Wasser.
Ja, ja.
Also was ist es denn jetzt?
Ja, genau, das habe ich so häufig in dem Film. Was ist es denn jetzt? Das habe ich mit den Hutten, das habe ich mit Baby
Yoda. Aber die anderen zwei Monster waren ja auch nur Wachen oder so. Was aber auch keinen Sinn ergibt, weil das ist ja auch so eine Rasse. Ich glaube, ich kannte die aus Clone Wars oder Rebels oder Bad Batch. Also irgendwas kannte ich die. Ich glaube, aus Clone Wars. Das sind ja keine Monster, das sind ja quasi. Aber warum schmeißt du die da rein? Also warum schickst du deine Leute da rein und das Monster?
Damit du die Videospiellogik hast, dass er erst zwei kleine Bad Guys besiegen muss und dann der ganz große kommt. Denn das ist die Logik in diesem Film.
Ja, das ist richtig.
Es ist wirklich.
Meine Lieblingsepisode ist die Grogu-Episode. Da auf dem Hügel sterbe ich, das war die unbeliebteste, auch bei meinen Kollegen.
Da wäre ich fast eingeschlafen.
Pacing raus. Ja, das nimmt ja auch Pacing raus. Da bin ich auch voll. Ich verstehe ja alle. Aber in meinem Kopf war ich ja schon gebrochen. Ich habe jetzt verstanden, das ist jetzt die Grogu-Episode. Das wird jetzt 20 Minuten gehen. Und das habe ich auch gekriegt. Aber ich fand das so charming auf einem Jim Henson-Level gemacht, mit diesen ganzen Puppen, mit dem Sumpf. Er hat ja eigentlich. Weißt du, irgendwann ist mir noch aufgefallen, er lebt einfach sein Yoda-Life. Er baut sich eine Turmhütte.
Ja, und das fand ich doof. Also es ist so, ach so, diese Spezies hat's einfach im Blut, Hütten im Schlamm zu bauen. So, und das ist dann wieder, Mann, das ist genauso, wie wenn ich schon die Midichlorianer doof finde und sage, ich geb dir gerade einen Bluttest, ach so, du bist Jedi-positiv. Und hast so viel davon im Blut. Das fand ich immer doof. Ich fand es doof, dass Vader den Imperator tötet, dass das irgendeine dumme Prophezeiung ist. Nee, der hat seinen Sohn gerettet, fertig. Ja, dass man im Nachhinein sagt, er ist derjenige, der auserwählt war, weil er eigentlich Space-Jesus war. Und er hätte es so oder so getan. Es hat gar nichts mit der väterlichen Liebe für seinen Sohn zu tun. Finde ich doof. Okay, aber dann muss ich doch hier genauso Balls and Strikes schreien und sagen, das ist ein kleines Baby, das nicht versteht, welchen Knopf er drücken soll, aber weil es ist halt ein Yoda, kann er halt eine Hütte im Schlamm bauen, komplett wie die Hütte, die Yoda damals hatte. Und dabei ist es, wir wissen nicht mal, ob Yoda die gebaut hat, wir haben noch gar keine Ahnung, wir wissen, dass der irgendwann sich auf diesen Planeten zurückgezogen hat. Wir wissen noch nicht mal, ob Dagobah sein Heimatplanet ist. Wir wissen
ist er ja auch nicht, aber ich bin schwer davon ausgegangen, dass er die Hütte gebaut hat.
Ja, aber wahrscheinlich.
Was soll es denn gebaut haben?
Ja, keine Ahnung. Ein Drache, den er genötigt hat mit der Macht.
Ja,
so.
Ja, welche Baufirma hat er denn? Ja. Also ich habe die, ich finde es süß, dass Grogu sein Best Yoda-Life lebt. Und auch ein bisschen meditiert, auch ein bisschen das macht, was Luke ihm beigebracht hat. Ich fand seine Interaktion mit Möchtegern-Sebulba ganz lustig.
Ja.
Auch generell mit den Puppen. Ganz ehrlich, das war für mich herzerweckend. Und es ist der beste Gag des Films. Der beste Gag des Films ist einfach das mit dem Kopf in der Hütte. Das ist wirklich, dass sie den auch einfach zweimal hintereinander machen. Also da hat das Kino bei uns am lautesten gelacht. Und ich fühlte mich auch sehr gut unterhalten davon.
Und die haben hier nochmal die Parallele zu Last of Us aufgemacht, wo Joel verletzt ist, vergiftet ist und am Boden liegt mit einem Fieber und Ellie sich jetzt mal ein bisschen um ihn kümmern muss. Um die
ausgerechnet Bedrohung. Petro Pascal.
Ja, genau. Und das ist hier, also Ellie ist jetzt kurz Baby Yoda. Und ja, danach darf er wieder Baby sein und dumm sein, wenn der Plot das verlangt. So, es ist, ja.
Wir haben noch zwei Figuren, über die wir gar nicht geredet haben. Das eine ist Sigourney Weaver. Die hat im Prinzip drei Szenen.
Sie ist definitiv im Film. Und damit haben wir alles über sie gesagt.
Sie spielt eigentlich das, was man erwarten würde. Sie spielt es einfach locker runter und ist halt Stichwortgeber für du musst jetzt los und du hast uns das versprochen und so weiter. Übrigens, wir haben gar nicht gesagt, wie blöd die Prämisse eigentlich ist, ne? Weil wenn du drüber nachdenkst, du hast ja schon gesagt, die Motive waren ja immer, er will ihn zu den Jedis bringen und so weiter. Ja? Du hast immer sehr viel mehr Gravitas in den Motiven gehabt. Oder er ist auf der Flucht vor anderen Bounty-Huntern und so. Und hier ist es so, deine Bezahlung für den letzten Job, den wir gerade gekriegt haben, ist jetzt dieses Raumschiff, aber das ist ja mehr wert als dein Job, also musst du noch einen machen. Mhm. Das ist die Ausgangssituation, du kriegst ein größeres Auto. So, aber dann musst du das hier machen. Und dann macht er das und in der Mitte des Films ungefähr hat er das erreicht nach 2 Episoden. Und jetzt hat er dadurch aber Ärger auf sich gezogen. Und dann kommt erst so ein bisschen Gewicht rein, weil es dann wirklich erst um Leben und Tod geht. Aber dieses wirklich Gewicht fühlt sich ja nie so an. Du denkst ja nicht für eine Sekunde, dass Mando jetzt in diesem Dschungel sterben wird. Nee. Du hast nie dieses Gefühl. Und wie du schon sagst, auch im Ton, in der Stimmlage, nicht dieses Gefühl des finalen Abschieds.
Ja. Er guckt sogar in den Himmel und sagt, goodbye, Kid. Ich so...
Und umgekehrt hast du jemanden, der gar nicht redet. Das ist Embo aus Clone Wars. Das ist dieser, wie heißt der, Liu Kang aus Mortal Kombat?
Nein, er sieht eher aus wie Kung Lao.
Ist Kung Lao der mit dem Hut?
Der mit dem Hut, ja.
Ja, Kung Lao dann. Er macht auch die gleichen Moves und so.
Yeah.
Ist ja auch sehr angelehnt an einfachen Martial Arts. Deswegen muss es ja auch ein bisschen so sein. Aber da merkst du wieder, okay, das ist so ein typischer Dave Filoni
Move,
Clone
yeah.
Wars Charakter. Es muss einfach reale Vorbilder, also reale, es muss deutliche Vorbilder dafür geben und so richtig abweichen, was Eigenes reinbringen, tut er ja nie.
Ja, der so muss halt einfach da sein, damit man sagen kann, guck mal, den kenne ich aus der Serie, der macht nichts. Er ist ein bisschen da. Er ist auch nicht der Hauptgegner des Films. Dem Film fehlt es auch an einem ganz klaren Antagonisten.
Mhm, stimmt.
So,
er hat pro Episode wechselnde Antagonisten, pro Episode.
Ja, ja, aber die sind alle so, ich glaube, die Hauptantagonisten sind diese beiden Hutten tatsächlich. Aber,
ja, im Over-Arc schon, aber nicht in der Episode selber.
Ja,
in der Episode
selber
gibt es immer eine andere Hürde gerade, die es zu überwinden gilt. Und das kannst du nach 20, 30 Minuten kannst wirklich auf die Uhr schauen, dann siehst du das.
Ja.
Ja, ich sehe schon, wir haben nicht mehr dazu zu sagen. Ansonsten, eigentlich haben wir das Ende ja auch schon gesagt. Das Ende da, wo es angefangen hat. Außer, dass er ein Schiff mehr hat. Es ist alles so, er hat ein Schiff mehr.
Und Rotha the Hutt ist jetzt auch auf der Rebellenstation, aber der geht seinen eigenen Weg. Mal gucken, was passieren wird. Wir finden es heraus in Rotha a Star Wars Story.
Ich glaube halt, dass er definitiv noch ein paar Cameos haben wird.
Ja.
Wieder ein Mitglied mehr an dieser Crew, die er sammelt, auf dem Weg zum großen Mashup-Film gegen Thrawn. Wobei die Frage ist, ob dieser Film jemals noch passieren wird.
Ich glaube nicht mehr.
Ich glaube halt nicht als Film. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher ein Streaming-Special-Miniserie wird. Das wäre eher meine Vermutung.
Oder sie beenden es einfach mit Ahsoka Season 2 und sagen ciao. So, kann auch sein.
Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, die wollen das so ein bisschen bündeln, so Defenders-mäßig, also das, was Netflix gemacht hat. Das quasi möchte gern Avengers bloß in Serienform. Weil ich glaube schon, also gerade ein großer Mashup-Film ist nichts, was jemand unbedingt im Kino sehen will von denen. Ich glaube, also über diese Figuren. Ich glaube tatsächlich, das würde viel mehr zu einem Streaming-Special passen, ob es ein Film ist oder eine Miniserie ist. Also das wäre jetzt meine Prognose, die ich jetzt im Jahr 2026 mache. Im Jahr 2027 kommt aber Star Wars Starfighter, der Ryan Gosling-Film. Ist das vielleicht der epische Kinofilm, von dem du geträumt hast?
Keine Ahnung. Also ich will den jetzt ich kann den noch gar nicht bewerten, weil ich weiß nichts darüber, außer dass es ein Star-Pilotenfilm wird. Kann cool sein, kann scheiße sein, kann alles dazwischen sein. Ich finde, wenn ich jetzt darüber urteilen würde, wäre es unfair in alle Richtungen, weil wir wissen halt wirklich gar nichts. Wir haben keine richtigen Bilder, wir haben minimale Set-Fotos und die sind genau das. Also da, ich müsste jetzt wirklich so Promomaterial sehen, um ein wirkliches Gefühl zu kriegen für Look und Feel von dem Film. Und dann werde ich auch meinen Mund aufmachen. Aber bis dato bin ich persönlich gehypt auf den Film? Nö, gerade gar nicht. Aber ich bin auch nicht anti. Ich bin gerade einfach nur, der kommt definitiv. Der hat aber auch die Aufgabe und das Marketing hat die Aufgabe, da ein bisschen die Trommel zu rühren und den uns schmackhaft zu machen. Das ist deren Job. Und
ja, es gibt schon ein paar mehr Sachen, die man darüber weiß. Also ich finde nicht, dass man nichts weiß. Also allein dadurch, wie er besetzt ist mit Ryan Gosling, ist klar, dass das ein großer Film sein soll. Also auch ein großer High-Budget-Film. Kostet ja auch das Doppelte fast als der Film. Nee, das Doppelte stimmt nicht. Ich glaube, 100 Millionen mehr. Also irgendwas über 200 soll der kosten. Ja?
Ich wette, dass es auch es werden wiederverwertete Elemente sein aus dem gescheiterten Rogue Squadron-Film von Patty Jenkins. Weil es gab schon einen Star-Piloten-Filmansatz, wo sie ja sogar.
Lass mich da unterbrechen. Das hat man schon dementiert, glaube ich.
Ja, bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich meine, das hätte man schon dementiert. Es sei eben nicht daraus geboren, auch wenn es so wirkt. Okay. Weil es heißt halt Starfighter. Also ich bin auch bei dir. Also wenn sie es nicht dementiert hätten, würde ich jetzt auch denken, so, habt ihr da Teile vom Drehbuch wieder verwendet? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das einzig. Entschuldigung, ich hab gegeben. Ich glaube, das einzig Interessante ist, dass der chronologisch nach Rise of Skywalker spielt, ja, oder? Ich glaube, das ist
der erste Film nach den Sequels.
Ich glaube, das ist so das Interessante, dass wir dann endlich mal ein Gefühl dafür haben, wie sieht die Welt da gerade aus. Und das interessiert mich auch zu sehen, wie allein gegen wen kämpfen die überhaupt? Wer ist denn jetzt die Bedrohung? So, ist es die allererste Ordnung?
Ist auf jeden Fall was mit Lichtschwertern, weil das weiß man ja, es gab wohl einen sehr großen Lichtschwertkampf fürs Finale, der mit mehreren Jedi, wenn die Gerüchte stimmen, der so groß war und so ablenkend, dass sie ihn anscheinend runterschneiden. Das ist zu viel, weil das ist ja nichts, was mit der Hauptfigur, einem Kampfpiloten, zu tun hat. Das ist quasi die Parallelmontage, die Parallelhandlung für das Finale. Und da müssen sie ein bisschen runterdrehen. Also, ich glaube, wir können schon einiges erwarten. Ein Bekannter von mir macht da ja die Stunts. Das ist Vidan, der Dune gemacht hat, Dune 1 und 2. Der hat ja statt Dune 3 hat er jetzt den hier gemacht. Das heißt, da gibt's viel Handmade-Action, das kann man erwarten. Es sind wohl große Sets, sehr große Sets, also ganz anders als dieser Film hier, den wir gerade hatten, also sehr viel The Volume, das andere ist sehr große Sets. Sean Levy hat zwar schon direkt Direct-to-Streaming-Filme gemacht, so Netflix hier mit Ryan Reynolds da was. Mhm. Er hat aber auch erfolgreiche Kinofilme gemacht, wie Deadpool und Wolverine.
Yeah.
Ich erwarte da schon sehr viel mehr Kino. Ich glaube, das ist ein richtiger Kinofilm. Der wird uns auch so verkauft werden. Ich glaube, der wird uns aber schon verkauft werden als der Top Gun im Star Wars. Also das, was man bei Patty Jenkins ursprünglich wollte. Das glaube ich. Und nach dem Film habe ich sogar ein bisschen mehr Lust drauf, weil wie sie die X-Wing zum Beispiel gefilmt haben, obwohl sie nur ganz wenig Screentime haben in Mando und Grogu, davon würde ich gerne mal wieder mehr sehen.
Ja, ja.
Das war auch so ein paar meiner Highlight-Momente in Episode 7. Wo man, weißt du, dieser Moment, als
sie
über
das
Wasser
düsen. Erst recht, das war für mich kein Top-Gun-Moment, das war für mich ein Lilith Wars-Moment. So. Also,
schon ein bisschen.
Also erst recht mit dem Wasser. Ich war auch so, do a barrel roll!
Ja. Hast du gesehen, dass ein neues Lilith Wars kommt? Also nicht neues, sondern Remake von Star Fox?
Ja, habe ich gesehen. Sieht cool aus.
Ja, da habe ich Bock drauf. Ich hab tatsächlich Bock auf Starfighter und ich glaube, das wird eine ganz andere Dimension. Also da werden wir ganz andere Diskussionen führen müssen, als wir es bei diesem Film machen. Das ist meine Vorhersage. So, apropos Diskussionen. Das hier könnt ihr frühestens an einem Sonntag hören. Das heißt, an einem Donnerstag live in Berlin hatten wir eine Live-Show. Diese Experian-Live-Show, über die wir am Anfang des Podcasts geredet haben, die könnt ihr dann mittlerweile abrufen.
Ja, die dürfte mittlerweile auf YouTube zur Verfügung sein.
Bei Belief auf dem
genau,
Kanal.
Auf meinem
Der ist
Kanal.
Verlinkt immer.
Ja.
Immer in den Shownotes verlinkt. Und wir werden nächste Woche ein großes Potpourri haben. Groß deswegen, weil so viele Themen zusammengekommen sind.
Es ist noch was dazugekommen. Sorry, dass ich reingrätsche, aber ich grätsche mittlerweile. Ich probiere nur noch reinzugrätschen, wenn es wirklich wichtig ist. Dass wir beide das nicht aufgeschrieben haben, ist eine Sünde. Spider-Man Noir.
Ach so, echt? Das ist da schon draus? Ich hab das
27. Heute in einer Woche kommen die ersten, zwei oder drei Episoden. Also da habe ich Bock drauf. Passend, jetzt ist The Boys ist jetzt gerade abgelaufen. Ich habe das Finale noch nicht geguckt. Ich gucke es direkt nach dem Podcast. Das heißt, ich weiß noch nicht. Hast du schon gesehen?
Ja, aber ich glaube, dann werden wir nicht nächste Woche drüber reden, weil ich glaube, wir müssen vorher aufnehmen. Wahrscheinlich.
Oder
müssen wir mal gucken, ob wir das nächste Woche schaffen. Ich glaube, Spider-Man Noir hat eine eigene Folge verdient, ehrlich gesagt.
Ja, wir reden ja meistens zeichnen wir Freitag auf. Heute ist Mittwoch, also.
Ja, gucken wir mal, sehen wir. Also in den nächsten Wochen sind die Themen auf jeden Fall. Spider-Man Noir, Punisher One Last Kill, In the Grey habe ich gesehen von Guy Ritchie. Wir müssen auf jeden Fall zumindest so ein Finishing machen über diese Staffeln, über die wir schon im Ansatz geredet haben, nämlich The Boys, Scrubs und Maul.
Ja.
Vielleicht schaffe ich Devil May Cry 2 bis dahin, das ist jetzt auch endlich da. Und ich habe die Filme gesehen, Ein Münchner im Himmel und Mission Sommermärchen, die Miniserie.
Sind das beides Fußballsachen?
Nee. Ein München am Himmel ist ein Kult-Kurzfilm aus München, der jetzt hier einen eigenen Film hat, der in Bayern unglaublich erfolgreich anlief. Der ist direkt hinter Teufel trägt Prada gewesen.
Okay.
Und ich bin auch dezent angetan von dem Film. Deswegen werde ich auch im Podcast berichten, wie der ist.
Okay.
Vielleicht siehst du dann den Unterschied zwischen den gut gelaunten Münchnern und den miesepetrigen Berlinern. Ist es nicht so, dass wenn man in Berlin irgendwie, habe ich es richtig im Kopf, ich glaube, Donny Sullivan hat das mal schön im Gag gemacht, wenn du in der Bäckerei in Berlin was bestellst, wirst du die ganze Zeit nur angeschrien und angemeckert, wenn du zu lange brauchst mit dem Geld und was weiß ich
alles. Ja. Also das
schon eher unfreundlich.
Das ist Berliner Schnauze, ist das.
Ja. Oder, wie man in Berlin sagen würde, was man in dem Film, glaube ich, nicht sagt. Bitte berichtigt mich. Dir ist es auch nicht aufgefallen.
Nee.
Eigentlich, wenn man so in Berlin in der Bäckerei steht und angeschrien wird, dann muss man sich auch eingestehen.
This is the way.